immer, weil Angst ist nun mal die größte Handbremse im Leben. Und wenn man im Leben richtig Gas geben will, dann muss man sich als erstes damit beschäftigen, warum habe ich dauernd Angst?
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist die Telekom. Ich freue mich natürlich am meisten über Support von Kunden oder Produkten, die ich auch privat nutze. Und das gilt auf jeden Fall auch für die Telekom, denn ich bin Telekom-Kunde seit, ich glaube, jetzt über einem Jahrzehnt, weil ich mit dem Service, der Ansprache und dem Innovationsgedanken der Telekom sehr, sehr viel anfangen kann. Jetzt gibt es eine neue Kampagne, die ein bisschen mein Gefühl auch widerspiegelt, finde ich. Das ist die Dabei-Kampagne, Hashtag dabei. Und die sagt, ihr seid das, wo ihr dabei seid. Ganz Deutschland soll am Fortschritt teilhaben und dabei sein. Und daran arbeitet die Telekom. Denn so schafft sie digitale Chancengleichheit in jeder Gemeinde, jedem Dorf und jeder Stadt. Ob für Hipster, für Gärtner, Gärtnerinnen, kleine und große Menschen. Nach dem Motto, die Zukunft muss für alle sein. Das finde ich auch. Ich bin auf jeden Fall dabei. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Titus Dittmann. Wie der Name vermuten lässt, ist er der Gründer vom Skateboard-Imperium Titus. Titus Dittmann ist also Skateboard-Pionier, Unternehmer und Seriengründer, Rennfahrer, Buchautor und ehemaliger Studienrat. In den letzten 40 Jahren hat er die Skateboard-Szene in Deutschland und Europa wirklich maßgeblich geprägt. Für ihn war und ist Skateboarding schon immer mehr als ein Trendsport oder eine Freizeitbeschäftigung. Es ist eine, könnte man sagen, Religion. Sein Unternehmen mit dem Namen Titus ist führend im Einzelhandel, wenn es um Skateboards und Streetwear geht. Es gibt mehr als 30 Titus-Shops, es gibt einen Versand- und Onlinehandel, Events und Medien und so weiter und so fort. Titus hat mehr als 100 Firmen gegründet, hat in einem Jahr 75 Millionen Euro Umsatz gemacht und kurze Zeit später 10 Millionen Euro Minus. Ein Leben wie auf einer Halfpipe. Wir sprechen natürlich über sein Leben als Anstifter. Titus erklärt, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, wie es ihm möglich war, so viele Firmen zu gründen und diese inzwischen auch loszulassen, um sich um seine neue Stiftung Skate Aid zu kümmern. Titus erklärt außerdem, wie man Kindern unternehmerische Fähigkeiten beibringen kann, wo man alles selber machen muss, wann er sich im Leben frei und unfrei gefühlt hat und wie er unter seiner Bettdecke seine Ängste bekämpft. Dieses Gespräch war ein wilder Ritt. Es war kaum möglich, Titus, den 70-Jährigen, zu fassen zu bekommen. So sehr brennt er von beiden Seiten. Aber ich habe selten so viel mitgenommen und so viel gelernt wie in diesem Gespräch. Titus ist wirklich ein großer Lehrer, wenn es um Unternehmertum geht, wenn es darum geht, wie man ein selbstbestimmtes Leben führt. Ich glaube, wenn es eine Folge gibt, die man mehrmals hören muss, um alles zu begreifen, dann ist es auf jeden Fall diese Folge. Ich hatte eine große Freude, Titus beim Brennen zuzuschauen und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Titus Dittmann.
Dann kommt ja leider Gottes auch so eine kleine Störung der Impulskontrolle dazu. Und das ist natürlich eher noch mehr unangenehmer für alle, die um einen rum sind, als für einen selber, wenn man da mal wieder kurz austickt und losschreit, weil alles scheiße gelaufen ist und man selber lässt dann alle raus, fühlt sich geil und alle anderen sind dann belastet, weil man so losgebollert hat.
Hast du so einen Zerstörungsknopf?
Nee, ich habe den Knopf noch nicht gefunden, aber komischerweise finden den sehr viele andere und wissen genau, wo sie drücken müssen, damit ich dann abgehe.
Wirklich? Hätte ich bei dir gar nicht gedacht in der so Vorbereitung, dass du so ausdecken kannst. Also
auch
so
kann impulsiv. Kann ich super, aber inzwischen passiert das ganz, ganz selten. Eben deshalb, weil ich mich extrem viel auch mit mir beschäftige oder schon immer beschäftigt habe, halte ich übrigens für das Sinnvollste, was man als Mensch überhaupt nur in seiner Persönlichkeitsentwicklung machen kann oder nicht nur für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung, sondern überhaupt um die Menschheit und um die Gesellschaft zu verstehen, finde ich, ist das der beste Weg. Wenn man den Menschen allgemein verstehen will, dann sollte man erstmal bei sich anfangen und sich selber verstehen. Man gehört ja zu dieser Gattung Mensch. Und wenn man es dann geschafft hat, richtig kritisch auch sich selber sozusagen mental zu zerpflücken und zu gucken, was hat man für Macken und was wirkt bei einem selber denn noch alles so aus dem Reptiliengehirn, so Antrieben, an was weiß ich, an Automatismen. Zum Beispiel Angst war für mich immer ein Riesenthema, weil ich als Kind war ich wirklich ein Angstschisser. Und dann hat mich fürchterlich genervt. Und da habe ich sehr früh gemerkt, je mehr man sich mit sich selber beschäftigt und hinterfragt, wovor hast du überhaupt Angst, sich dann damit beschäftigt, wovor man Angst hat, und dass plötzlich nichts Unbekanntes ist, sondern was Bekanntes, und dann keine Angst mehr hat, nicht weil man Mut hat, sondern weil man einfach sich mit der Sache auseinandergesetzt hat. Das ist dann so der Anfang, dann auch andere Dinge, unter denen man leidet oder die einen hemmen, sag ich mal, weil Angst ist nun mal die größte Handbremse im Leben. Und wenn man im Leben richtig Gas geben will, dann muss man sich als erstes damit beschäftigen, warum habe ich dauernd Angst und wovor habe ich Angst? Ist sie begründet, ist sie nicht begründet? Und dann merkt man, ja, ich muss die Angst differenzieren. Einmal die Angst, die eine gesunde Angst ist, die aus dem Selbsterhaltungstrieb kommt, wenn man in 200 Meter, keine Ahnung, oder in 100 Meter von der Brücke runterguckt, ne, dann geht man wieder einen Schritt zurück und sagt, uiuiui, wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Das ist ja eine vernünftige Angst und die sollte man auch nicht überwinden. Aber da sollte man sich mit auseinandersetzen. Wenn man sich mit der Angst auseinandersetzt, kommt man schnell zu dem Schluss, 200 Meter, freier Fall, klar, tot. Also ich gehe mal lieber zurück, überwinde ich nicht die Angst. Aber es gibt extrem viele Sachen. Zum Beispiel das erste Mal mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen. Das ist dann so eine Sache, wo man sich super mit auseinandersetzen kann. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt und je mehr man sich da beschäftigt, was passiert da überhaupt? Und dann, bevor man erstmal springt, abends beim Einschlafen erstmal 100 Sprünge macht. Und sich dann wieder damit beschäftigt und dann wieder 100 Sprünge macht. Und wenn man dann den ersten Sprung macht, dann hat man das Gefühl, man hat schon 1000 Sprünge gemacht. Und dann hat man einfach keine Angst, weil man alles schon kennt und mental trainiert hat. Und das finde ich faszinierend. Das meine ich mit sich selber beschäftigen. Und je mehr man sich mit sich selber beschäftigt, lernt man ja die Schwächen des Menschen auch grundsätzlich kennen. An seinen eigenen Schwächen. Gut, das ist alles ein bisschen speziell unterschiedlich. Aber je mehr man sich ehrlich mit sich selber beschäftigt, dann habe ich so gemerkt, sehr früh, dass das noch einen anderen Effekt hat. Weil je besser ich meine Schwächen kenne, desto besser kann ich mich auch nach außen zu meinen Schwächen bekennen, um gar nicht mehr angreifbar zu sein, und kann die Zeit nutzen, meine Stärken zu stärken. Weil wenn ich die Zeit damit vergeude, das, was mir peinlich ist, weil ich da einfach schlecht bin und weil ich da Schwächen habe, das aufzubessern, das ist nicht effizient. Da sagt man besser direkt, ey, habe ich keine Ahnung oder habe ich keinen Bock drauf. Also so habe ich mich immer, wenn ich herausgefordert wurde, irgendwie zu einem Contest und wenn nur Kirschen weit spucken oder was weiß ich es als Kind. Wenn ich das Gefühl hatte, ach scheiße, da bist du doch ganz schlecht, da kannst du doch nie gewinnen. Da habe ich immer so getan, als wenn die da bescheuert sind, dass sie sich für so einen Kack interessieren. Da stehe ich doch drüber, Kirschen weit spucken. Wen interessiert denn, wer weit wie die Kirsche spucken kann oder den Stein? Schon war ich raus aus diesem Leistungsdruck. Hab mich zu meiner Schwäche bekannt, hab gesagt, interessiert mich nicht. Oder auch teilweise offen bekannt. Und dann ist das Ganze druckfreier, weil wenn man die Schwächen übertüncht und will da Leistung bringen, dann steht man ja unter einem Leistungsdruck, den kann kein Mensch aushalten. Und das ist so eine richtige Befreiung, sich mit sich selber zu beschäftigen, seine Macken, seine Schwächen.
Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Also ich meine, letzten Endes ist das so dieses mit sich selbst beschäftigen, das hört sich ja...
Ja, in unserer Gesellschaft kommt, wenn man das sagt, ich beschäftige mich extrem viel mit mir selber, dann sagt sofort, boah, bist du ein Egoist oder wie auch immer. Und dann ist totaler Quatsch.
Aber wie hast du es gemacht? Also wie hast du es technisch gemacht? Also technisch
habe ich das so gemacht, dass ich als Kind vielleicht, also inzwischen weiß ich, dass ich als Kind wohl ADS hatte, damals war das halt einfach ein Zappelphilipp, kriegt man links und rechts einen um die Ohren, hatte blaue Flecken und dann muss man zu Hause die blauen Flecken verstecken, weil der Lehrer hatte immer recht, man wollte ja nicht von der Eltern noch einen auf den Arsch kriegen. So waren halt die Zeiten. Aber das war für mich kein Problem. Jetzt bitte nicht verwechseln. Ich sage auch nicht, früher war alles besser. Ich sage auch nicht, so müsste die Schule wieder sein. Nee, ich sage nur, ich habe Gott sei Dank in meinen Augen jetzt, wenn ich reflektiere, mich eigentlich genau richtig verhalten. Ich habe nicht das alles scheiße gefunden und habe unter der Schule gelitten und habe gedacht, oh scheiße, wieder in die Schule, krieg ich bestimmt wieder eingelangt. Nee, ich habe eigentlich habe ich mich mit meinen Schwächen, weil ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ja gar nicht anders. Wie ein ADS-Kind kann doch nichts dafür, das ist kein Störenfried. Hm. Der ist nur nicht so gut normierbar in dieser Schulnorm, weil das Gehirn mit dieser speziellen chemischen Zusammensetzung, wenn sie halt nicht mit Ritalin oder anderen, in Anführungsstrichen, ja, Chemikalien, ich will jetzt nicht Drogen sagen, aber in diese, das gehört ja alles in diese Gruppe. Naja, da wird ja dann einfach nur die chemische Zusammensetzung des Gehirns ein bisschen ja, korrigiert, damit, der, ja, damit die Kinder dann wie normale Kinder so funktionieren. Und das war ja in der 50er Jahre, Gott, da kannte keine Sau, dass man, ja, da war das normal. Der eine war halt ein bisschen ja, hyperaktiver und hat halt rumgezappelt und nicht so viel aufgepasst. Und ich weiß heute, das liegt daran, dass ich sag mal bei so einem ADS-Kind, wenn ich mich jetzt auch wieder in die Kindheit zurückversetze, wenn mein Gehirn nicht entweder rational oder emotional einen Sinn darin entdeckt hat, warum ich mich jetzt dafür interessieren muss, war ich nicht in der Lage, mich dafür zu interessieren. Ich stand Latein mein Leben lang 6, weil ich wollte ja nicht Mediziner werden. Und dann hat mein Ratio gesagt, Titus, das ist aber bescheuert. Warum setzt du dich jetzt nachmittags hin und lernst Lateinvokabeln? Da brauchst du nie mehr. So, und wenn dann diese ja, egal ob aus der Vernunft oder aus der Emotion, ein Grund fehlt, warum ich etwas machen soll, dann geht das einfach nicht. Und deswegen kann sich so, also eigentlich ist das ja ein Vorteil. Du wägst vorher ab, warum soll ich mich da so anstrengen, was habe ich hinterher davon? So, und wenn du Spaß dran hast, dann geht das einfach so. Ich stand mein Leben lang in Mathe 1 plus. Warum? Weil ich von Anfang an irgendwo gemerkt habe, boah, ist das einfach, man muss doch einfach nur logisch denken. Das ist doch gar nicht kompliziert. Du brauchst ja gar nichts zu lernen. So, und schon habe ich mich dafür interessiert. Und durch dieses Interessieren und sich immer mit Mathe beschäftigen, weil das so schön ist, sich mit Mathe zu beschäftigen, um dann noch zu merken, boah, du hast ja viel mehr drauf als die anderen. Das motiviert dann wieder noch mehr. Also der Pädagoge nennt das intrinsisches Lernen, wo dann so die Selbstwirksamkeit ja so richtig zur Geltung kommt. Das ist wie so eine positive Spirale. Du hast plötzlich Bock an was, dann setzt du dir selber ein Ziel. Gerade als Kind wirkt das, aber im Erwachsenenalter ist das genauso. Im Unternehmertum funktioniert es nicht anders. Du setzt dir nämlich selbst ein Ziel, wo du hin willst, weil du intrinsisch motiviert bist und das unbedingt willst, weil das entweder so viel Spaß macht oder so viel Sinnstiftung gibt oder du so viel Anerkennung kriegst durch den Erfolg.
Also, woher weißt du, was du willst? Also du hast gerade gesagt, dass
das sagt mir doch alles in mir. Das ist doch, wie soll ich sagen, dieses Bedürfnis des Menschen nach Anerkennung. Es ist einfach vorhanden. Neugierde von Geburt an ist erstmal vorhanden, bevor Eltern und Lehrer anfangen mit der Pädagogik, wo man dann die Neugierde unter Umständen verlernt, wenn man 24 Stunden die Fragen schon beantwortet bekommt, bevor man eine Frage hat, dann stirbt die Neugierde. Und das ist ja das Problem, wo sich heute unsere Gesellschaft hinbewegt. Und bei mir war das halt noch so, ich kenne noch Langeweile. Ne? Also erstens mal, die Schule war ganz schön langweilig, weil wenn mich was nicht interessiert hat, da musste ich mich halt unterm Tisch damit beschäftigen, ja, was mache ich jetzt für mich Sinnstiftendes? Und wenn das nur so Dinge waren, dass ich mir aus dem Füller und Lineal ein Flugzeug gebaut habe und aus dem Kühler Kuli und einem anderen Lineal noch eins und dann habe ich, was weiß ich, Erste Weltkrieg Luftkämpfe unter der Bank gemacht während des Unterrichts und das fand ich hochinteressant, wie jetzt die beiden Piloten ticken, weil ich war ja beide Piloten und da musste ich mich ja selber überlisten und ich finde das hochkomplexe Gedankengänge, wenn ich gegen mich selber spiele. Das ist ja genauso, als wenn ich Schach spiele, denk nur an die eine Seite, dreht das Brett rum und dann von der anderen Seite. Das sind noch einfach ja Gehirnspiele, die dann richtig Spaß machen und wo man hinterher ein geiles Gefühl hat, dass man so geil drauf ist, dass man das überhaupt kann und so. Und wenn andere Kinder oder so dort mitkriegen, die bewundern das und dann kommt die Anerkennung und das geile Gefühl. Und ja, wenn man Erfolg hat, das hat ja auch wieder mit Chemie im Kopf zu tun. Nämlich das, was sich andere an Drogen reinhauen, da braucht man ja gar nicht, wenn man jetzt Risikosportarten oder wie wir sie alle nennen wollen, das gibt ja einen Grund, weshalb Menschen mit einem Skateboard auf einer öffentlichen Straße mit über 100 Stundenkilometer irgendwo runterfahren oder Fallschirmspringer aus dem Flugzeug springen, macht ja irgendwo, wenn man nur rational denkt, keinen Sinn. Mhm. Aber dieses Geile, das
andere ist Emotionale dann.
Bitte?
Ist es dann das Emotionale?
Das ist nicht nur das Emotionale. Das ist, ich bin jetzt kein Psychologe. Ich kann das einfach nur so aus dem Bauch raus versuchen zu erklären. Da habe ich mir jetzt vorher auch noch nicht so speziell Gedanken gemacht. Also ich bin jetzt gerade in diesem Gedankenfluss nur einfach drin. Deswegen, sorry, wenn das ein bisschen holprig und nicht so plausibel ist. Nee, ich glaube, dann ist dem Menschen einfach erstmal grundsätzlich mitgegeben, irgendwelche Dinge zu machen, die dann anschließend, man kann das Erfolg nennen, man kann das Sinnstiftung nennen, man kann das Freude nennen, Glück nennen, was man durch dieses Handeln dann erwirkt. Mhm. Und chemisch ist das halt ein Prozess in dem Moment, wo man dieses Erfolgserlebnis hat. Also, auch beim Lernen, wenn man sich selbst ein Ziel setzt, sei es jetzt im Skateboarden, motorisch, sei es kognitiv, Mathe, wie ich eben gesagt habe, oder wie auch immer. Wenn man sich selbst das Ziel setzt und intrinsisch motiviert, mit voller Begeisterung, mit brennendem Herz, einfach wissen will, wie funktioniert das und links und dann immer, dann hat man ja man ist plötzlich leidensfähig ohne Ende, Leistungsbereitschaft ist vorhanden. Aber diese Begeisterung und alles führt dazu, dass man plötzlich leidensfähig wird und fast schmerzfrei. Nirgendwo fällt man beim Sport oder fällt man überhaupt im Leben so viel hin wie beim Skateboardfahren. Oder hört man nie ein Jammern, Mama, ich brauche ein Pflaster, sondern man denkt, ey, wie bescheuert sind die denn? Die fallen hin, das blutet, der Roller Dreck, das wird weggewischt, Trick wird wieder versucht und so lang versucht. Ich habe schon Skateboarder erlebt, die sich einen Arm gebrochen hatten, da stand der Krankenwagen, da haben sie gesagt, nee, ich muss erst noch gucken, dass ich den Trick hinkriege. Das ist Schmerzfreiheit hoch 10 dann durch diese Begeisterung. Und die kommt halt auch dadurch, weil ja, auf dem Weg dahin wird natürlich eine Menge Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn man dann dieses Erfolgserlebnis hat, da kommen die Dopamine und die keine Ahnung was alles. Das ist ja nichts anderes, was man sich auch mit Pillen irgendwie in der Disco reinhauen kann. Mhm. Aber das macht der Körper dann selbst. Und dieses geile, euphorische Glücksgefühl, was man hat, dass man ganz alleine, ohne fremde Hilfe, gerade als Kind irgendwas erreicht hat und dann das schöne Gefühl kennengelernt hat, ja, dann ist doch die Motivation da, dass man dieses verdammte geile Glücksgefühl noch mal öfters erlebt. Und schon hat man wieder die Voraussetzung, eine intrinsische Motivation zu haben, um hart daran zu arbeiten, damit man dieses geile Erlebnis des Erfolgs auch noch mal kriegt.
Was sagst du jemand, keine Ahnung, den du auf der Straße hier in Münster triffst und der sagt, du weißt doch schon immer, was du machen willst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also dieses wirklich so orientierungslos. Also wie findet man, auch in der heutigen Zeit, in dieser Kultur, wie findet man die Orientierung?
Da bin ich wieder genau bei dem, was ich als erstes gesagt habe. Das passt jetzt zufällig. Dann würde ich sagen, hey, vergiss mal diesen ganzen moralischen Druck aus der Gesellschaft. Vergiss doch mal den, wenn er noch ein Kind ist, den Druck, den du von den Eltern kriegst, die dir sagen, das Leben ist so. Vergiss doch mal dieses Wertesystem, was dir Druck gibt vom Lehrer oder wie auch immer. Und denk doch nicht immer drüber nach, wenn du handelst, wie denken die Nachbarn, wie denkt die Gesellschaft darüber, sondern denk doch lieber mal darüber nach, kannst du dich morgens im Spiegel noch angucken, wenn du sowas machst, findest du das scheiße oder findest du das gut und kannst du dazu stehen? Und dann sind wir wieder dabei, da muss man sich mit sich selber beschäftigen und mit sich selber im Reinen sein. Und mit diesem Selbstbeschäftigen, da kommt ja auch was, wenn man seine Schwächen kennt und seine Stärken kennt und dann versucht, das in das Handeln mit einzubeziehen. Das ist der Anfang von Selbstführung. Da kann man von Führung reden. Und nur wenn man gelernt hat, sich selbst zu führen, bin ich fest überzeugt, ist man in der Lage, andere Menschen zu führen. Weil wenn man andere Menschen führen will, dann muss man die Menschen ja auch kennen, mit ihren ganzen Schwächen, mit ihren, ja, dann muss man sich halt ein bisschen mit Psychologie und mit Soziologie, nicht unbedingt wissenschaftlich, sondern inhaltlich, wie tickt der Mensch, ne? Und was geht in unserem Kopf vor, ist sowieso notwendig. Sonst kriegen wir nie hin, mit der künstlichen Intelligenz umzugehen, wenn wir uns nicht mal über die natürliche Intelligenz Gedanken machen, wie die funktioniert und wie fehlerhaft die ist. Und dass die Menschheit sich teilweise enorm nach vorne entwickelt hat, weil viele Leute Fehler gemacht haben und aus den Fehlern was prima geworden ist. Und das ist alles, was künstliche Intelligenz nicht gibt. Und deswegen ist auch in unserem Bildungssystem, in meinen Augen, gehen wir in die falsche Richtung, weil die Wissensvermittlung, die steht zu sehr im Vordergrund an den Schulen. Und Wissensvermittlung und im Wissen und auch ja alles, das meiste, was wir in den Schulen lernen, das kann künstliche Intelligenz sowieso besser. Deswegen sollte man sich eher in den Schulen mit dem beschäftigen, was die natürliche Intelligenz und was das Leben eigentlich ausmacht. Und da gibt wenn ich oldschool mich ausdrücke, dann müsste ich jetzt von Charaktereigenschaften reden, die man in der Schule einfach nie lernen kann. Ein brennendes Herz kann man in der Schule bei fremdbestimmten Lernen nicht kennenlernen. Da muss man erwachsenenfreie Zeiten haben. Und sich mit sich selber beschäftigen, dann kann man, dann spürt man vielleicht intrinsische Motivation und Leidensfähigkeit, Fokussierung, festen Willen, alle diese Sache, und wenn es in die Moral reingeht, sowieso, das ist doch ganz schwierig, einfach ja auswendig zu lernen und von einem gesagt zu kriegen, das Leben funktioniert so und so und so. Ich kann nur nach Regeln leben, wo ich mir lange Gedanken gemacht habe und diese Regeln für ja wertvoll, sinnstiftend sehe und auch nicht nur sinnstiftend für mich, sondern auch sinnstiftend für die Entwicklung der Gesellschaft, weil man ist ja ein Teil der Gesellschaft und auch mit diesem Konflikt Gesellschaft gegen Individuum, was ja vorhanden ist. Mhm. Ich finde, da machen sich auch die wenigsten Gedanken und deswegen haben wir so viele Menschen, die einfach, oder unsere Gesellschaft neigt ja dann dazu, aus einer Meinung plötzlich ein Dogma und eine Ideologie zu machen. Und schon sind wir nämlich in der religiösen Ecke. Und weswegen haben wir Kriege? Weil einfach auf beiden Seiten gedacht wird, dass man auf der guten Seite ist und auf der richtigen Seite. Und keiner sich selbst fragt, ja, bin ich vielleicht auf der falschen Seite oder gibt es überhaupt die Wahrheit oder so der Kenntnis kommt, ja, ist ja eigentlich alles scheißen relativ und unser Gehirn funktioniert auch nicht so wie künstliche Intelligenz. Ich habe das festgestellt, weil, ja Gott, ich laufe aufmerksam durchs Leben und das ist vielleicht der Vorteil bei ADS. Nie? Alle denken da, das ist jetzt die Aufgabe. Und so ein ADS-Typ, der läuft durch die Gegend und peripher auf einmal, pupp, da ist da was, da sind die Gedanken da hinten und machst die Gedanken da. Zock, ist da was, fängst du da wieder an. Und deswegen spielt dein Kopf im positiven Sinne Ping-Pong und du denkst eigentlich in derselben Zeit, wo ein normaler Mensch so in eine Richtung gedanklich geht, löst du unter Umständen 4 Probleme gleichzeitig, weil da dauernd Ping und Pong und Dings geht. Und das ist ja anstrengend. Mhm. Aber wenn man das so ein bisschen beherrscht, dann ist das schon eine geile Sache, was man alles auf die Beine stellen kann.
Ich kann das ja nicht, weil ich kein ADHS habe. Ja.
Ich wollte jetzt auch nicht dafür plädieren, dass alle ADHS kriegen müssen oder sich Chemie reinhauen müssen, damit die Normalen auch noch... Obwohl, vielleicht kommt das ja mal dahin. Nee, was ist normal, was ist nicht normal? Ja. Das könnte ich auch wieder sagen. Diese ewige Frage, wir haben schon unglaublich viele Kinder mit ADS-Diagnose. Wenn das jetzt so weitergeht und irgendwann sind die über 50%, was machen wir denn dann? Da müssen wir die doch für normal erklären und alle normal, heutigen normalen Kinder, da müssen wir uns einen neuen Namen für aussuchen für diese Krankheit dann, dass man normal ist, ne? Nach heutigem Gesichtspunkt. Und ich will auch damit provokativ das eigentlich nur in Relation setzen und einfach auch sagen, hey, Menschen, lasst uns mal aufwachen. Ich finde extrem arrogant, einfach zu sagen, das ist normal, das ist nicht normal. Das ist unser ganzes Problem, dass wir uns dauernd auf die Schnauze hauen, weil die Menschen einfach sich 100% sicher sind.
Dass sie normal sind.
Und so wie ich bin, ist normal, so wie ich denke, das ist normal und richtig. So, und alle, die anderen denken, zack, kriegen eine vor die Nuss. Ich weiß, das ist anstrengend, weil... Das ist ja so ein bisschen, wenn man sich dann mit sich selber beschäftigt, kritisch, das ist ja auch so ein bisschen, als würde man sich dauernd selbst eins auf die Nuss hauen.
Aber wie, also da hätte ich gerne tatsächlich noch ein etwas Konkretes, wie du das gemacht hast, also oder wie jemand wie du, der ja in Feuer sozusagen durch die Straßen läuft, Ping-Pong spielend währenddessen noch, wie sieht deine Selbstreflexion aus?
Ich glaube...
Also gibt es Ruhe? Rührmomente?
Nee, überhaupt nicht. Ja, klar habe ich auch Rührmomente, aber eigentlich ist mein Körper immer in Bewegung.
Ist das die ganze Zeit so on the fly?
Ja, ich meine, was heißt Rührmomente? Jetzt müssen wir ja auch wieder unterscheiden. Meinst du körperliche Ruhemomente oder meinst du Kopfruhemomente?
Kopfruhe.
Ne? Kopfruhe, nee, das ist fürchterlich. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich, ist wunderbar. Aber meinetwegen, ich wach auf und habe einen Gedanken im Kopf, dann ist egal, wie viel Uhr das ist, dann kann ich nicht aufhören, über diesen Gedanken nachzudenken, bis ich entweder eine zufriedenstellende Lösung habe oder irgendeine. Also das ärgert mich teilweise, insbesondere wenn ich irgendein Problem lösen muss.
Und schreibst du irgendwie mit? Also schreibst du, also hast du irgendeine Hilfe, die dir so beim Reflektieren
hilft? Ja, beim Nachdenken schreibe ich nicht mit. Mhm. Aber wenn ich dann zu so einem Punkt komme, wo ich sage, das könnte ein Ansatz für eine Lösung sein, dann muss ich ganz schnell hergehen und muss einen Zettel und einen Stift haben und das aufschreiben, weil wenn ich dann wieder einschlafe, weil ich plötzlich ein bisschen beruhigt bin, dass ich auf dem Weg einer Lösung bin, dann ist am nächsten Morgen nichts mehr da.
Und sammelst du das irgendwo, deine? Also ich meine,
ich habe so ein grünes Büchlein, das kann ich dir gerne zeigen.
Mhm. Oh ja.
Mit so tollen Seiten, die man raus und rein machen kann.
Ah ja.
Und das ist sozusagen, das ist ganz wichtig für mich. Also ja, ich mache auch viel mit meinem iPhone und was weiß ich und einem Laptop und einem iPad und so. Für mich persönlich ist das immer noch.
Das ist ein.
Ich habe auch schneller das Ding genommen und schneller dahin gekritzelt als wieder.
Das ist interessant. Das sind auch vor allen Dingen sind das so. Das ist jetzt nicht Prosa, sondern das sind wirklich so Wörter.
Ich habe noch Punkte, die ich alle noch. Das sind meistens Punkte. Das sind Punkte, die ich noch abarbeiten muss.
Also das ist jetzt so eine To-Do-Liste quasi, die du
hier hast? Das ist eigentlich eine To-Do-Liste, aber bei mir ist alles eine To-Do-Liste. Ne? Wenn ich ein Problem habe und will das lösen und mir kommen ein paar Ideen, dann schreibe ich die Ideen runter, weil die To-Do-Liste ist ja Problem lösen. Und dann notiere ich mir halt ein paar Ansätze, wie ich das lösen könnte oder ein paar Gedanken. Oder wenn ich mit einem Geschäftspartner mit einem Geschäftspartner du unterschiedliche Sichtweisen hast, ne, dann kommt das ja auch auf die Argumentation an, um den Geschäftspartner auf deine Seite zu holen oder deinen Deal, den du gerne machen willst, dann doch noch machen zu können. Und das sind ja alles Dinge, ja, das kommt dann auf einmal plötzlich und da muss man das ganz schnell aufschreiben, damit man am nächsten Tag auch dann, wenn man die E-Mail schreiben will, die ganzen Punkte doch irgendwie dann noch raushängen.
Ah ja, das heißt, du hast dann, keine Ahnung, wenn du dann willst einen Deal machen.
Dann liegt wahrscheinlich daran, dass mein Gedächtnis auch aufgrund dessen, dass ich halt seit Kindesbeinen ADS habe, halt auch ein bisschen perforiert ist. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Also sprunghafte, der Pfung, da ist was, die geilsten Ideen. Und dann kommt eine andere Idee, die lenkt einen ab. Und dann, ach scheiße, wie war eben die Idee, das war doch genial. Und da muss man dann halt selber irgendwelche Mechanismen entwickeln, dass das nicht alles wieder weg ist, was man an genialen Gedanken gehabt hat.
Ich war eigentlich heute hier, auch um herauszufinden, wie aus den freiheitsliebenden Jungpädagogen ein Unternehmer werden konnte, der zeitweilen 75 Millionen Euro Umsatz gemacht hat.
Ja,
und dann habe ich
zeitweise sogar fast 100. Aber du hast ja die Antwort selber gegeben.
Ich habe gerade die Antwort, glaube ich, ist nämlich die, dass
du. Nee, weil Freiheit, ich meine, Unternehmertum ist eigentlich Freiheit. Ja, oder die größte Freiheit in Relation, die du dir erschaffen kannst, um irgendwie doch deinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil du als Unternehmer natürlich was unternimmst, was einem Menschen wie mir sehr entgegenkommt, wenn ich jeden Tag nur unternehme, weil das gibt mir diese Sinnstiftung. Also nicht nur einfach was zu unternehmen, sondern bei diesem Unternehmen auch dann ein Ergebnis zu haben, und zwar ein Ergebnis, was irgendwie auch Sinn macht, nicht nur für mich, vielleicht für die Gesellschaft. Also was mir dann auch gut tut, dass man nicht irgendeinen Scheiß gemacht hat oder als Banker oder Investmentbanker da irgendwo den geilsten Deal abgerippt hat, interessiert mich nicht. Auch die Kohlemaximierung, das ist auch so ein Problem. Deswegen war ich halt nie ein Übererfolgreicher. Deswegen ist aus mir halt nicht Amazon geworden und nicht Google und so was.
Sondern, ist schon gereicht auch.
Ja, alles prima, aber alles in so einem Bereich, wo Unternehmertum oder ich sag mal Business noch nicht zum Selbstzweck geworden ist. Bei mir stand immer im Vordergrund der Spaß, sich mit dieser Generation in der Orientierungsphase zu beschäftigen, weil das hat mich fasziniert. Und zwar, weil ich gemerkt habe, ja, du bist zwar schon doppelt so alt, aber irgendwo bist du ja noch fast genauso drauf. Du kratzt auch überall an den Normen und weißt nicht, was ist denn jetzt richtig und was ist nicht richtig und so weiter und so fort. Und sich in mir alles dagegen gewehrt hat, jetzt einfach nur zu adaptieren. Okay, der Lehrer sagt, da geht's lang, geh ich lang. Eltern sagen das, die Gesellschaft sagt, du musst das machen und dann nicht nachdenken und dann einfach machen. Das war nie mein Ding. Und das kommt wahrscheinlich wieder daher, dass die Gesellschaft mir von Anfang an nie die Chance gegeben hat, in der Gesellschaft diese Anerkennung zu finden und den Erfolg.
Deswegen musstest du das selber aufbauen.
Ja, ich kann mich nur an zwei Sätze erinnern. Also ich war ein quirliges Kerlchen, hab gedacht, wow, ich hab Gedanken und hier und da. So, und dann sag mal, als 6-, 7-, 8-Jähriger in der 50er Jahre irgendeinem Erwachsenen, wo die Welt lang geht, ne? Dann hast du immer dieselbe Antwort gehört, ne? Werd doch erstmal groß, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden. An was anderes kann ich mich nicht erinnern. So, und in der Schule war das genauso. Man kriegt Noten, dafür, dass man dem Lehrer zu Gefallen irgendwie sich damit beschäftigt, wo er meint, dass er jetzt sinnvoll ist, aber nicht dafür, wo du selber merkst, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und das möchte ich lernen. Das ist allen dann scheißegal. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, nee, ich schaffe das gar nicht, mich so zu verbiegen, um dann von dem bisschen Anerkennung, was ich über ein Fleißkärtchen in der Schule kriege oder anderen Lob von Erwachsenen, das bringt mir nicht diese Sinnstiftung, dann bringt mir das mehr, nämlich genau diese, was ich heute natürlich als Pädagoge viel besser beschreiben kann, nämlich dieses im selbstbestimmten Lernen, mir selbst ein Ziel zu setzen und gegen alle Widerstände dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man das dann erreicht hat, hey, was ist man dann ein geiler, stolzer Typ. Dann können die einen alle, wenn man da selber merkt, und in seiner Peergruppe und in seiner Gruppe oder in seiner ästhetischen Gesinnungsgenossenschaft, der man angehört, wenn man da dann das Feedback kriegt, dass man ein geiler Typ ist, ne, dann ist einem doch das ganze Establishment scheißegal, ob die einen gut oder schlecht finden. Und irgendwann ist das so weit gegangen, dass ich mich sogar gelobt gefühlt habe, wenn normales Establishment mich als total bekloppt und daneben tituliert hat. Das war für mich dann ein Erfolgserlebnis, weil ich gedacht habe, hey, bist immer noch auf dem richtigen Weg. Wenn die irgendwann anfangen, dich zu loben, dann musst du aufpassen, ob du da nicht so ein totaler Normali geworden bist und so weiter. Ja.
Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen und das ist heute mal wieder Heineken. Heineken hier, der Dauergast im Hotel Matze. Ich freue mich, dass sie wieder da sind. Ihr wisst natürlich, ich trinke das Heineken 00, das Heineken ohne Alkohol und das begleitet mich jetzt schon seit 1,5 Jahren, genauso wie mich Heineken hier im Podcast begleiten. Ich war vor kurzem mit Heineken in Amsterdam und habe mir die Heineken Experience angesehen und das ist die ehemalige Brauerei von Heineken, die ist im Zentrum von Amsterdam und wurde zu einer Art Heineken-Biermuseum umgebaut. Ich habe mehr über die Gründungsgeschichte von Gerard Adrian Heineken erfahren. Man kann den ganzen Brauereiprozess nachverfolgen, das war sehr, sehr spannend. Und man lernt, wie man ein perfektes Bier zapft und darf natürlich verkosten. Für mich gab es am Ende das mir bekannte Heineken 00. Ich fand das sehr, sehr faszinierend, dass Heineken im Grunde nur zwei Produkte hat. Das ist einmal das Bier mit Alkohol und das ist das Bier ohne Alkohol und das Ganze schon seit über 150 Jahren. Falls ihr in den nächsten Monaten, Jahren in Amsterdam seid, dann schaut euch unbedingt die Heineken Experience in der ehemaligen Heineken Brauerei an. Das ist wirklich lohnenswert, natürlich genauso wie das Heineken 00. Vielen herzlichen Dank an Heineken und jetzt zurück zu meinem Gast.
Ich habe mir in dem Rahmen, wo ich das Buch geschrieben habe, auch Gedanken gemacht, wie kann das sein, dass Deutschland Exportweltmeister ist? Und auf der anderen Seite, alle Panik haben, dass keiner mehr Unternehmer wird, man Millionen ausgibt, um Start-up zu fördern, es in jeder Start-up ein Start-up-Hub gibt und dauernd Contest gibt, es gibt Höhle der Löwen, ZDF hat mit mir mal eine Staffel gedreht, Kampf der Start-up. Und also daran sieht man ja diesen Bedarf oder diese Panik, die unsere Gesellschaft plötzlich hat, dass keiner mehr Unternehmer wird und wir den Anschluss verlieren können. Und da habe ich mir auch Gedanken dran gemacht, muss ja irgendwann kommen. Irgendwoher kommen. Und eins ist klar, die Qualität der Pädagogik ist besser geworden seit den 50er Jahren, zweifelsohne. Aber was fehlt, Das sind die erwachsenfreien Zeiten, in denen ein Kind lebensfähig wird, nämlich indem es gezwungen wird, Unternehmer zu sein. Wenn bei uns war der Terror mit der schlechten Qualität der Pädagogik um 12 Uhr zu Ende. Dann kam noch ein bisschen Terror zu Hause, dass man endlich die Hausaufgaben macht. Und dann hieß es nur noch, jetzt nerv nicht rum, hau endlich ab und komm wieder, wenn dunkel wird. So, und dann war man schon als kleines Kind, ja, gab kein Handy, nix, komplett ohne Kontrolle stand man im Wald. Da hast du erstmal ein Problem, hast nämlich Langeweile. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? So, aber die Langeweile, dieses Nadelöhr, das ist so was Wunderbares. Wenn da die Kinder nämlich durch sind durch die Langeweile, da kommt nämlich Kreativität. Man kann die Langeweile nur in den Griff kriegen durch Kreativität, wenn man alleine ist. Wenn natürlich die Mutter, bevor die Langeweile kommt, schon gleich wieder einen Vorschlag macht, wie man sich unterhalten kann, dann haben wir hinterher Kinder, die gar nicht mehr alleine klarkommen, sondern ihr Daddel-Handy brauchen und sich den ganzen Tag berieseln lassen, weil sie nichts anderes gelernt haben. Also es ist ja nicht das Smartphone schuld, dass das so eine Macht über die Kinder hat, sondern wir sind es schuld, dass wir den Kindern nicht stark machen und den Kindern nicht beibringen, dass sie die Mächtigen sind, die eigentlich über so ein Smartphone herrschen können. Mhm. Und das ist auch ein schönes Gefühl, das Smartphone im Griff zu haben.
Das
kann man
mehr.
Ja auch als Lernziel intrinsisch motiviert vielleicht mal einpflanzen. Aber jetzt komme ich von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass einfach wir auch mit dem Unternehmertum und deswegen so viel Start-up-Förderung brauchen, weil von Kind auf die Kinder kaum noch erwachsenenfreien Zeiten haben. Und alles, was man als Unternehmer braucht, das sind nämlich Dinge, die man nur selbstbestimmt erwachsenenfrei lernen kann. Verantwortung übernehmen kann man nur, wenn nicht jemand anders ist, der über der Verantwortung nochmal die Hauptverantwortung hat. Wenn ich in den Wald geschickt wurde, war ich Unternehmer. Dann stand ich da und habe überlegt, wenn ich alleine war, ja, kletter ich jetzt auf den hohen Baum, ui, kannst du tief fallen, ne, kletter ich erstmal auf den kleinen Baum. Heute steht jemand daneben und sagt, kletter doch erstmal auf den Beinbaum, dann auf den großen, wenn dann das Kind ausrutscht und tut sich weh, es hat Geschrei groß, kriegt jetzt ein Flästerchen und dann ist die Mutter schuld und so weiter. Aber wenn du alleine in den Wald geschickt wirst, ja, dann weißt du, du hast die Verantwortung. Und wenn du Scheiße gebaut hast, eine falsche Entscheidung getroffen hast, dann weißt du, ich habe die Konsequenzen zu tragen. Und wenn man so viel Scheiße gebaut hat, dann hat man da zu Hause noch nicht mehr erzählt und hat die konsequent alleine getragen und wieder glatt gebügelt. Und das sind unternehmerische Fähigkeiten, die man schon als Kind gelernt hat, so blöde und einfach sich das anhört. Aber da ist wirklich was dran.
Was du für eine Energie hast, das ist ja wirklich der Wahnsinn.
Und ich kann dir einen sagen, ne, das ist einfach, das ist ja nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss. Es ist ja nicht so, dass ich, wie soll ich sagen, morgens mich da hinsetze, da kann ich nicht sagen,
jetzt muss ich, du brauchst keine Selbstmotivation.
Ich wach auf und ja, genau wie jeder andere, wenn ich morgen, oh Scheiße, ich hab keinen Bock und Dings, alles da. Aber dann braucht nur irgendwo so ein kleines Klick zu sein, was mich interessiert. Da gehe ich auf wie Zäpfchen. Und ist das ist doch geil, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, andere werden therapiert, müssen so Psychologen, weil sie so komisch drauf sind. Da sage ich doch lieber, nee, das akzeptiere ich, nehme das Gute raus und ich sehe, es passiert was, da fühle ich mich geil, alles ist wunderbar. Und wenn dann noch die Leute, weil ich irgendwie ein bisschen anders bin und einfach so teilweise wirklich schmerzfrei bin durch die etwas verschiedene Zusammensetzung meiner Gehirnchemie, ja, dann und wenn dann... Vorhin habe ich dir erzählt, ich habe mich immer vom Establishment in allem ferngehalten, weil ich als Kind ja erfahren habe, da kriege ich nie meine Anerkennung. Das ist bis zu meinem 50. Lebensjahr, habe ich dann ungefähr durchgezogen. Aber dann war ich ja, ohne dass ich gemerkt habe, selber eigentlich von außen Establishment.
Du hast
eine Firma mit 550 Mitarbeitern und eine Firmengruppe mit einer Holding und 20 Tochterfirmen und noch 20 Beteiligten. Und ich war hier überall Geschäftsführer, habe alles selber gemacht und so weiter. Und dann wird auf einmal ein Establishment darauf aufmerksam. Und obwohl sie mich vorher immer haben draußen nicht verstanden haben, nee, dann kriegst du auf einmal angeboten, willst du nicht an dem Wettbewerb Entrepreneur des Jahres teilnehmen und so. Ich hab lange überlegt, ob ich das machen soll, weil ich habe immer gedacht, ich verliere, wenn ich den Preis gewinne, das Image in der Skateboard-Szene. Aber dann habe ich das gemacht und dann habe ich die Vorteile kennengelernt, wenn man sozusagen an den Normen kratzt und sich für so eine Jugendkultur einsetzt und dann vom Establishment ausgezeichnet und akzeptiert wird, dann kann man ja noch viel mehr bewirken in diese Richtung, weil das Establishment einem viel mehr zuhört und einen ernst nimmt. Und ja, so gehe ich momentan vor. Man könnte schon sagen, im positiven Sinne schizophren. Nee, nicht schizophren. Ich bin in der Lage, dann zweigleisig zu denken. Auf der einen Seite, ja, so diese emotionale Hardcore-Skateboarder-Gesinnung, die ja eigentlich mehr Rebellion als sonst was ist, aber auf der anderen Seite so eine ganz rationale, an Effizienz denkende Ecke, wo ich mir sage, okay, was für einen Preis muss ich mir jetzt noch holen und wie muss ich noch mehr in die Medien kommen, damit ich noch leichter mit weniger Arbeit noch mehr erreiche. Und genauso sehe ich dann meine mediale Arbeit als ein Werkzeug an, genau wie Kohle, die irgendwo herkommt, das ist wie ein Werkzeug. Ich schraube gerne an Autos, ich habe ja auch noch eine Autofirma mit so Oldtimern und so einem Kram und fahre ja Autorennen und baue die Rennwagen selber. Dann bin ich auch froh, wenn ich die geilste Schlüssel der Welt habe, die mir meine Schraubenköpfe nicht rund machen. Und dann kann ich viel effizienter zu dem Ziel kommen, dass ich wieder ein paar PS mehr in den Motor packe. Und genauso ist das mit dem Geld im Geschäftsleben. Wenn du das geile Werkzeug Geld hast und das richtig einsetzt, ja, dann erreichst du deine eigentlichen sinnstiftenden Ziele ja durch das Geld viel, viel schneller und viel eher. Und hast viel früher das Glücksgefühl und dieses Erfolgsgefühl, als wenn du keine Kohle hast. Aber und so sehe ich Kohle. Aber in Wirklichkeit, ich sag mal so, um mir was davon zu kaufen, da ist mir das gar egal. Ich wüsste gar nicht, was ich mir noch kaufen sollte.
Wie ist denn, also ich versuche mal irgendwie da hinzukommen.
Ja, ich weiß, das ist immer schwierig mit mir.
Also dass du, also ist ja auch.
Du bist nicht der Erste, der verzweifelt, zu führen.
Nee, das ist, Interview. Also das ist komplett, das habe ich auf jeden Fall schon aufgegeben. Ich versuche dennoch zu erfahren, wie du das gemacht hast, dass du, also wenn man Unternehmer ist,
ja,
und selbst wenn man nur 10 Mitarbeiter hat, aber wenn man dann irgendwann 550 Mitarbeiter hat, ja, dann hat es ja wahnsinnig viel mit Verantwortung zu tun, ja, die man übernimmt.
Ja.
Und aber auch, man hat Sachen zu tun, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Oder? Also du kannst mir eigentlich...
Nein. Also, wie hast es du das ist gemacht? So, ich habe zwei super, super, super Voraussetzungen. Eine super Voraussetzung sofort gehabt. Und das war meine damals Freundin, heute Frau. Mit der Frau bin ich 50 Jahre zusammen. Ne? Und meine Frau ist eigentlich genau das Gegenteil von mir. Das ist zwar extrem kompliziert auf der einen Seite, aber sehr effizient auf der anderen Seite. Das heißt, meine Frau hat gar nicht so das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin ja dann die Rampensau und ich habe ja irgendwann gemerkt, ich war ja das schüchternste Kerlchen überhaupt. Ich habe auf einer Bühne kein Wort rausgekriegt. Selbst als Lehrer hatte ich Lampenfieber und Hemmungen, vor der Klasse zu stehen. Glaubt mir keine Sau. Und da ist wieder dasselbe. Nee, keiner hat mir zugetraut, ich habe mir selber nicht mehr zugetraut. Und durch so wirklich Learning by Doing und da langsam reinwollen, habe ich irgendwann gemerkt, ey, das hast du ja drauf, das kannst du ja. Und dann übertreibst du natürlich. Jetzt kann ich nicht oft genug auf der Bühne stehen, mich nicht oft genug feiern lassen und schrei überall raus, ich bin die geilste Sau der Welt. Konnte ich früher alles nicht. Das entwickelt sich dann so. Also Selbstbewusstsein, Kraft, Stärke spüren, das baut sich auf. Man wird nicht mit Stärke geboren.
Aber das war der erste Punkt. Also deine Frau, warum hat sie dir da geholfen?
Ja, weil meine Frau, wie soll ich sagen, so die perfekte Ergänzung für mich war. Ich, ein ungestümer Mensch, der Aufgaben sieht, die Aufgaben ja erfüllen will. Und für mich ist das Ergebnis schon fast da, wenn ich kurz vor dem Ergebnis bin oder so, dann reicht mir das, dann habe ich kein Interesse mehr daran. Aber im Geschäftsleben fängt ja da eine Menge Arbeit an.
Das heißt, ganz kurz, du bist bei dem, also du hast ein Interesse und bist dann da und hast erreicht.
Ich habe ein Ziel, sag ich mal.
Und dann bist du da und dann sagst du dir, bin ich da, fertig.
Ja, dann kommt das Nächste. Ich setze da noch einen drauf. Mhm. So, aber unsere Gesellschaft und gerade das Geschäftsleben verlangt ja sozusagen ein gewisses Vorgehen, eine Dokumentation. Dann kommt das Finanzamt, verstehst du, das will ja wissen, was du gemacht hast, damit sie Steuern kassieren können. Und sowas ist für mich einfach ein Horror. Ich habe einfach gemacht, ja Gott, da war die Kohle in der Kasse und ich habe zwar auch ein kaufmännisches Verständnis und weiß auch, dass ich nicht mehr Geld ausgeben kann, wie ich einnehme und auch mit der Kalkulation, Mathe ist mir nicht fremd und alles wunderbar. Aber dann dieses, wie soll ich sagen, dieses Denken in steuerlichen Kategorien oder da denken hier, kann ich auch alles wunderbar, wenn ich ein Problem lösen muss. Aber dieses kontinuierliche hinter mir aufräumen, das hat meine Frau gemacht. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe. Ich kann, wenn ich ein aktiver Mensch bin und eine Frontsau, dann braucht man immer einen im Hintergrund, der im Prinzip ja so ein Backup ist, weil sonst kannst du ja vor lauter Übereifer den Überblick ganz schnell verlieren.
Das heißt, du hast deine Firma ja aufgebaut. Am Anfang ging es ja vor allen Dingen
immer mit meiner Frau zusammen. Ich habe nichts alleine gemacht. Schönes Beispiel. Der Vorsitzende von der, also die Sportlehrer haben dann auch so eine Art Fachschaft. Und ein Sportlehrer ist der Vorsitzende. Wenn man dann so im Freizeitbereich so Schülersportangebote macht, dann muss man das mit dem abklären. So, und ich, ohne bezahlt zu werden, wollte an der Schule nachmittags mit Schülern, die interessiert sind, heute würde man mir die Füße küssen, wollte ich mit denen Skateboard machen. Was sagt der? Sagt zu mir, ich sollte mir erstmal die Sporen in der Volleyball-AG verdienen, dann dürfte ich auch eine Skateboard-AG machen. Ja, wie pervers ist denn so ein System, wenn man sich dort nicht sinnvoll engagieren darf, sondern nur Knüppel zwischen die Beine kriegt? Und deswegen habe ich gesagt, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Ich will, für mich war das Ergebnis, für mich war die Effizienz, also das Unternehmerische, ohne dass ich ja wirklich Unternehmer war, aber ein Ziel haben und das dann auch verdammt nochmal zu erreichen. Da hat mich die Schule gestört und deswegen habe ich ja einen Nagel gehangen.
Was war das
und
Erste?
Und dann kam natürlich die Notwendigkeit, oh, wir haben jetzt gerade ein Kind, habe ich natürlich vorher überlegt und mit meiner Frau gesprochen. Alleine hätte ich das sowieso nicht gemacht, wenn meine Frau nicht hinter mir gestanden hätte. Ja, aber da meine Frau so viel Vertrauen in mich hatte, weil ich ihr immer gesagt habe, ey, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Irgendwie kommen wir immer rum, weil wir sind leistungsfähig, scheißegal wo, wir finden man. Und dann sind wir ganz beruhigt in die Zukunft gegangen. Ohne Beamtenstress und haben nicht bewusst, sondern nebenher eigentlich ein Business aufgebaut, weil ich habe, was mein Ziel war, ja, große Events, ich habe 25 Jahre lang den größten Skateboard-Contest gemacht, eine Weltmeisterschaft, das hat alles riesen Kohle gekostet. Ich habe den größten Special-Interest-Verlag Europas aufgebaut mit dem Skateboard-Magazin BMX, Blond-Magazin und was weiß ich, wir haben sogar Golf-Punk-Magazin, also alles ein bisschen punkig gemacht und selbstbestimmt gemacht. Und das hat mir Spaß gemacht, auch wenn Geld gekostet hat. Um mir diese Ziele und diese Ideen zu verwirklichen, ja, muss ich irgendwo natürlich Geld verdienen. Und am einfachsten war das Geld verdienen, indem ich den Kids, die ich alle begeistert habe, auch noch Skateboards verkaufe. Und dann hat das einfach angefangen und gab einen großen, großen Kreislauf. Und da ich als 68er sowieso ein gestörtes Verhältnis zu Geld habe, weil sobald was auf dem Konto ist, kriege ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ein schlechter Mensch bin. So war das Vorurteil damals. Also muss das raus. Ich darf ja nichts am Konto haben. Das ist ja nie gut. Ne? Also, ja, was macht er damit? Investiert man immer da, wo man am meisten Spaß hat. Also habe ich Skateboardbahn gebaut, mache ich heute noch. Habe ich diese Events hochgezogen, habe ich Magazin gemacht und so weiter. Und ja, wenn man das jetzt aus kaufmännischer Sicht sieht, könnte ich auch sagen, boah, ich war so ein cleveres Kerlchen. Ich habe die Skateboards erstmal illegal in der Dreckwäsche für meine Schüler durch den Zoll geschmuggelt. Dann habe ich die geilsten Preise gemacht, alles Dumpingpreise, den Markt 100% erobert, dann habe ich die Preise angehoben. Nee, war nicht so, einfach ein bekloppter Lehrer, der nicht groß nachgedacht hat, sondern gebrannt hat dafür, was er macht und dann einfach gemacht hat. Und halt zufälligerweise bei mir, ja, durch die vorhandene Logik, sag ich mal, sogar alles geklappt hat, ohne dass ich eine kaufmännische Ausbildung habe. Und ich habe keine Betriebswirtschaft studiert, sondern ich habe dieses Know-how genommen und inzwischen, ich habe ja noch einen Lehrauftrag an der Uni Münster und ich werde oft von Unis auch eingeladen, auch in Sachen Entrepreneurship oder Betriebswirtschaft. Und die holen mich deswegen, weil ich ganz radikal damit raushaue und sag, ey Leute, ihr Betriebswirte, nehmt das nicht alle zu ernst, was ihr hier in der Uni lernt und so weiter. Wer weiß, in 10 Jahren kommt da wieder ein super Schlauer, sagt, das ist alles scheiße, müsst ihr neu lernen. Sag ich, darf der nicht so ernst nehmen, sag ich. Und eigentlich ist das Business ganz einfach, weil Business hat meist mit Menschen zu tun. Und wenn ihr mal im Handel seid und ihr macht euch Gedanken über den Markt, dann vergesst die ganzen Handbücher, wie ein Markt funktioniert und Dingsbums. Das sind alles Formeln, die nur vielleicht auf einen bestimmten Zeitgeist und eine bestimmte Zeit zutreffen. Beschäftigt euch mit dem Menschen, denn der Markt besteht aus Menschen. Und wenn ihr den Menschen versteht, versteht ihr den Markt. So einfach kann es sein. Also, neben eurer Betriebswirtschaft, belegt doch lieber mal oder guckt euch mal ein bisschen bei der Philosophen um, bei der Pädagogen, bei der Soziologen. Und wenn ihr da ein bisschen Verständnis für die Macken und die Unvollkommenheit des Menschen bekommt, dann könnt ihr viel geileres Marketingkonzept machen. Das ist einfach, da gebe ich meine Erfahrung weiter. Ich hatte kein Handbuch. Ich wusste nicht, wie Business geht. Ich wusste nur, wie ich mein Taschengeld zusammenhalte und war der Erste in der Schule, der ein Auto hatte, obwohl ich nur 10 D-Mark im Monat an Taschengeld gekriegt habe. Ich hatte das wenigste Taschengeld, da war der Erste mit Auto, weil ich hatte ein Ziel vor Augen. Alles andere war mir scheißegal, da habe ich mir erstmal ein Auto gekauft, da habe ich mir überlegt, wie unterhältst du das? Ja, da habe ich die, die auf der Kacke hauen wollen, für 10 Pfennig pro Kilometer zur Eisdiele gefahren, damit sie bei der Freundinnen auf der Kacke hauen
können. Ich muss mal ganz kurz den Ping-Pong-Ball unterbrechen.
Ja.
Ich will nämlich nochmal darauf hinaus, was du mir erst über deine Frau erzählt hast.
Ja.
Dass deine Frau eine, die sozusagen, du hast was aufgebaut.
Nee, wir haben mal zusammen aufgebaut.
Ihr habt zusammen aufgebaut?
Ja.
Aber
jeder
sie jetzt,
hatte seine Funktion.
Genau, und ihre Funktion ist sozusagen das Rückgrat zu sein am Ende und aufzu...
Hinter mir auch, wie soll ich sagen, zu ordnen, zu sichern. Also man sieht das ja schon. Als wir eine ganz große Firma waren, da war meine Frau der CFO. Mhm. Ich war halt, ja Gott, der CEO, der steht halt da vorne und so weiter. Oder also ich habe Marketing verantwortet, ich habe ja Vertrieb, den ganzen Handel, also ich habe mich eigentlich um die Operative gekümmert. Mhm. Und meine Frau hat mir eigentlich sämtliche Verantwortung abgenommen, was Buchhaltung angeht, was Controlling angeht, was Liquiditätsfluss angeht, was die ganze finanzielle Background angeht.
Und
meine Frau macht auch, weil ich hasse das, Planungen für die Banken zu machen, weil die bringen ja einen nicht weiter. Ich meine, kein Mensch kommt auf die Idee, ein Schachspiel mehr als 3-4 Züge durchzudenken und dann merkt jeder, oh, jetzt wird aber kompliziert, so viel Variation kann ich doch gar nicht denken. Aber beim Business, was noch viel komplexer ist und beim Leben, da bilden sich die Menschen ein, dass sie ihr Leben bis zu Ende planen können und das finde ich so ein Irrsinn. Dann sollen sie mal vom Schachspiel lernen und einfach sagen, jo, es reicht doch, wenn ich jetzt erstmal 3 Tage oder eine Woche oder einen Monat, ja Gott, dann traue ich mir jetzt mal ein Jahr zu, aber darf ich nicht so ernst nehmen, wenn zwischendurch was passiert. Die Flexibilität, finde ich, glaube ich, bringt eigentlich erst den Erfolg, die Flexibilität und auch diese Bereitschaft, Chancen zu nutzen. Man macht einen Businessplan und plötzlich merkt man, aus welchem Grund auch immer, irgendwelche Faktoren haben sich komplett geändert. Dann muss man den Mut haben, diese ganze scheiß Planung alles in der Mülltonne zu kloppen und mal schnell wieder einen Kurzplan zu machen in eine andere Richtung, weil Chancen nutzen, da ist immer nur ein Zeitfenster. Und ein Zeitfenster verhält sich wie ein richtiges Fenster. Nicht? Man muss durchspringen, wenn das offen ist. Wenn das wieder zu ist, gibt's Scherben.
Und wie hast du das da gemacht? Also war deine Frau, also lass uns mal bei einem kurzen nur ein Beispiel bleiben, damit wir es irgendwie, du hast eine Skateboardbahn eröffnet, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Du hast Lust gehabt, das zu machen, du hast es gemacht. Und dann lief es und dann hast du, wie ich dich jetzt einschätze, gedacht, ach Mensch, da könnte man doch noch ein Event draus machen. Next. Hast du es dann so gemacht, dass du dann weitergesprungen bist und deine Frau also das Operative gemacht hat oder das System? Also wie ist dieses System? Weil das bei diesen ganzen Firmen, die du hattest und wie gesagt, und wie du hast erst schon erzählt, 100 Millionen Euro Umsatz machen mit so, so vielen Firmen.
Ja, ich habe über 100 Firmen gegründet in meinem Leben.
Aber wie hast du... Wie,
hat ja. Natürlich nicht alles hingehauen.
Naja, aber ja, am Ende geht es dir gut, ne? Aber es ist ja, nach welchem System hast du das gemacht? Weil du kannst dich ja nicht, du bist ja plötzlich nicht 100 Mal da. Also hast du dann gesagt, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich das gemacht, jetzt finde ich das super, jetzt gehe ich zum Nächsten?
Ich habe das einfach aus menschliche Logik und Vernunft habe ich das alles gemacht. Ich habe mir dann nicht davor hingesehen und ein System gemacht.
Nee, aber danach.
Wenn ich mir ein System gemacht hätte und ich hätte mir vorher überlegt, ich will mal eine Holding mit 100 Firmen haben, hätte ich die nie gekriegt, weil ich hätte ja Schiss gehabt beim Anfang.
Ja, aber du musst es ja abwickeln.
Arbeit ist. Ich hätte mir da doch nie zugetraut.
Aber du musst es ja abwickeln irgendwann. Also
nee, ich mache das ja anders. Bei mir geht es immer über Ziele.
Mhm.
Und damit ich keinen Frust kriege, verarsche ich mich im positiven Sinne selber. Das habe ich als Kind gelernt, weil mir hat ja keiner was zugetraut. Mhm. Also wenn ich wirklich irgendwo eine Vision im Kopf hatte, die vielleicht zu groß war, da habe ich in der Möglichkeit keinem gesagt, weil dann habe ich ja schon erzählt, was ich machen will und dann hätte ich ja schon wieder Erfolgsdruck gehabt. Bin ich doch nicht blöd, setze mich selber unter Druck. So, also ich setze mir immer nur Ziele, die relativ nahe sind. Und wo ich genau weiß, ach, die habe ich schnell erreicht. So, und dann gehe ich erstmal auf das Ziel zu. Und wenn ich jetzt, wenn du das mit einer Hochsprunglatte vergleichst, ne, wenn ich jetzt merke, oi, jetzt bin ich dabei, gleich springe ich über die Latte. Ne, dann nehme ich schnell die Latte und schmeiß die ein Stück höher, Und dann passiert wieder dasselbe. Und dann kriege ich nie den Frust, dass das Ziel so weit weg ist. Und ich sage, oh, erreichst du nie. Und ich habe dauernd Erfolgserlebnisse, weil ich bin ja dauernd dabei, die Latte zu überspringen. Aber was gibt es Geileres? Und da kann ich nur sagen, wer sein Ziel im Leben erreicht, der hat es nicht hoch genug gesteckt.
Aber wie hast du es dann gemacht? Also wenn du ein Skaters Palace aufgemacht hast, ja, du musstest ja irgendwann, also welches, wie hast du es dann gemanagt oder wie ist das dann weiter gemanagt worden? Weil du hast ja irgendwann dieses Ziel erreicht, ich will diesen Laden aufmachen, der soll voll sein, der soll interessant sein. Ja,
das dann ist läuft eigentlich der. Ganz einfach, du brauchst doch nur Leute, die in erster Linie für diese Idee brennen, ja, das ist das Allerwichtigste. So, und wenn die dann noch vielleicht zufälligerweise die richtige Ausbildung haben und in der Operative auch noch was geregelt kriegen, dann hast du doch kein Problem mehr. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass dein Herz brennt. Das Wichtigste ist, dass die...
Also du hast Leute gesucht, deren Herz brennt?
Ja, die brauchte ich nicht suchen. Die haben Schlange gestanden, weil meine Begeisterung hat sich dann... Ja, und irgendwie, ich habe das ja nicht absichtlich gemacht, weil wir so anders vorgegangen sind. Und dann so eine Jugendkultur, die plötzlich so hip wurde und so weiter, ist ja auch Unternehmen gar nicht bewusst, sondern unbewusst zu einem Kult geworden, wo eine gewisse... eine gewisse Gruppe von Jugendlichen einfach eine so Begehrlichkeit darin sieht, da zu arbeiten. Ja Gott, was soll ich sagen? Das ist einfach so passiert, weil das Skateboarden ist nach wie vor, es ist die größte bewegungsorientierte Jugendkultur geworden, die es je gegeben hat. Also ich rede nicht von musikalischen Jugendkulturen, sondern die aus dem Sport kommen, deswegen bewegungsorientiert. Aber das hat es noch nie gegeben. Andere Sportarten haben nicht einen solchen Schwerpunkt im Bereich Gesinnung, Gesinnungsgenossenschaft oder Ausdrucksmittel. Beim Skateboarden steht oder stand bisher, jetzt wird es ja olympisch, da wollen wir mal gucken, was daraus wird, ist ja alles in Bewegung, aber bisher stand beim Skateboarden immer diese ästhetische Gesinnungsgenossenschaft im Vordergrund, dass wer anfängt Skateboard zu fahren, plötzlich sein Wertesystem auch ein bisschen ändert und dann plötzlich merkt, wow, das ist ja wie in der, ja, wenn ich jetzt sage, Religionsgruppe bitte nicht so ernst nehmen, da geht's nicht um ein höheres Wesen, an das man glaubt, aber der Soziologe sieht da ähnliche Zusammenhänge. Das Skateboarden wird plötzlich so wichtig und deswegen kann ich das jetzt bei SkateAid, bei Integrationskursen und so was so gut einsetzen, weil der Skateboarder tendiert dahin, dass er die Menschheit nur in zwei Gruppen unterteilt. Das sind die Skateboarder und die Nicht-Skateboarder. Deswegen gibt's ja auch diesen Spruch Skate or Die, was man nicht wörtlich nehmen darf. Ne? Entweder du bist Skateboarder, da können wir Spaß haben, oder leck mich am Arsch und hau ab. Mhm. Und das macht das Leben auch ein bisschen einfacher und aber auch positiver, weil dann über das Skateboarden plötzlich keine Rolle mehr spielt. Ne? Welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welcher Glaube, aus welchem Land kommt man, welche Sprache spricht man. Skateboarden ist sowas von international und unter Skateboardern sowas von ohne Schubladen oder nur mit ganz kleinen. Je mainstreamiger das wird, kommen natürlich immer welche dazu. Und je mehr underground so eine Szene ist, desto homogener ist die Szene. Und das hat mich auch immer fasziniert. Und daran kann man ja sehen, wie der Mensch wirklich funktioniert und was ihn zur Hochleistung bringt. Nämlich Begeisterung und brennendes Herz und sonst gar nichts.
Aber wie hast du es zum Beispiel, also ich meine, du sagst selber auch in deinem Buch, dass die Eigenmotivation die stärkste ist. Ja. So die eigenen Ideen, die man verwirklichen will. Und zum anderen sagst du auch, dass eine Charaktereigenschaft, nämlich Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein, das ist eine Charaktereigenschaft, die so abhanden gekommen ist in den letzten Jahren. Wie hast du es dann geschafft, um auch nochmal darauf zurückzukommen, auf diesen Skater Palace, nehmen wir das jetzt einfach mal. Wie hast du das geschafft, dass die Menschen, die gebrannt haben, dass die zum einen dieses Verantwortungsbewusstsein, die Verantwortung übernommen haben, damit du weiter woanders wirken kannst? Und wie hast du die für deine Idee begeistern können? Dass du brennst, ist ja klar und das funktioniert auch, aber du willst ja auch weitergehen, du willst irgendwie, du hast dann ja auch deine Firma irgendwann abgegeben. Aber wie hast du es geschafft, da diese Menschen genau das irgendwie zu erreichen, dass das funktioniert?
Ich muss genau umgekehrt fragen. Mhm. Wie haben die das geschafft, dass ich mich auch noch dafür begeistere, was die wollten? Das heißt, ich bin doch nur Unternehmer geworden, weil die ganzen Kids bei mir in der Klasse gesagt haben, hey, Tito, wir brauchen Boards, wir brauchen billige Boards. Also bin ich nach USA geflogen, habe Boards importiert. Ich wollte doch nicht Unternehmer werden. Mhm. So, hatten wir die Boards, die Gruppe wurde größer, ganz Münster wurde mit Boards versorgt. Dann kamen die Kids an und haben gesagt, Tito, wir brauchen ein Event, wir brauchen ein Event, wir wollen hier Contest haben und Dings. Ja, ich war doppelt so alt wie alle Pubertierenden, die Skateboard gefahren sind. Also wurde sich automatisch an mich gewandt, weil ich hatte mehr Lebenserfahrung. Und da bin ich da mehr oder weniger reingezwungen worden. Ich war nur ein Reaktor, kein Akteur. Das heißt, die Kids haben mir gesagt, so, wir brauchen ein Event. Ja Gott. Und da ich doppelt so alt war und anscheinend ja auch ein bisschen clever, sag ich mal, oder logisch denkend, ja, habe ich gesagt, gut, machen wir ein Event. Die Kids wollten das und ich habe das umgesetzt. So einfach ist das. Mit dem Magazin genauso.
Aber
da
wie fingen hast du
die 82 an, wir brauchen ein Skateboard-Magazin.
Aber du musst doch, ganz kurz, du musstest doch, also du hast das umgesetzt, ja klar, aber die Sachen gibt's ja zum Teil noch. Also und die machst du ja nicht mehr.
Ja.
Ja. Wie hast du die Leute gefunden? Das meinte ich nämlich gar nicht so sehr, dass die
Kids... Das waren die Leute, die Leute, die gesagt haben, ey, wir wollen dort und dort und dort. Ja, die wollten das ja. Die haben es alleine aber nicht geschafft, weil kein Erwachsener da war, der mit Erwachsenenerfahrung schon Struktur reinbringen konnte. Dann habe ich mir die Leute natürlich geschnappt und dann waren wir ein Team. Mhm. Und das Magazin haben im Prinzip die Kids gemacht. Ich habe nur organisiert, ich habe auch ein bisschen geschrieben. Ja Gott, eigentlich habe ich das Magazin gemacht, ich habe das wirtschaftliche Risiko getragen und so weiter, aber dafür gebrannt haben die Kids, die wollten das und die haben das gemacht und die waren dann Redakteure und wie eine Schülerzeitung, alles.
Ach so, das heißt, du hast...
Und dann habe ich mir die Besten geschnappt und habe die zum Chef gemacht, fertig.
Ja, jetzt haben wir es endlich rausgekriegt. Geil. Okay, jetzt haben wir den ersten... Ja,
immer die wollen, die muss man lassen. Ganz einfach.
Und das, du hast erst gesagt, es gab zwei Sachen. Eines, deine Frau
jetzt sozusagen... Jetzt haben wir die zweite Sache schon abgehandelt. Die eine Sache, guck mal, ich wäre von alleine auch drauf gekommen, dahin gekommen. Also das eine, meine Frau, die war dann sozusagen gesetzt. Hm. Und das zweite war wirklich, dass ich unglaublich viele Mitarbeiter hatte oder fast nur Mitarbeiter, die Überzeugungstäter waren und denen eigentlich scheißegal war, oder die das Gehalt nicht in der ersten Linie stand, sondern diese Selbstverwirklichung beim Job, also die Spaß zu haben beim Job und dann noch dafür Kohle zu kriegen, das ist ja eigentlich der Idealzustand. Und der ist durch diese Begeisterung über das Skateboard jahrzehntelang vorhanden gewesen.
Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Geil, ich hab's verstanden,
super. Und dann bewerben sich auch dauernd Leute, die einfach sagen, wow, geil, ich bin Skateboarder und ich lebe dafür und Dings. Und ja, wenn du dann das größte Skateboard-Unternehmen hast, kommen die natürlich alle zu dir, weil sie gar keinen anderen Job haben wollen, außer im Skateboarden sich zu verwirklichen. Also in der Zeit war das überhaupt kein Problem. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir inzwischen natürlich auch eine normale Firma wie viele andere geworden sind, weil Skateboarden ja gar nicht mehr so viel was Besonderes ist. Mhm. Ich merke dir schon an der Zahl der Interviews und Podcasts, die ich geben muss, dass Skateboarden nicht mehr in der Ecke ist, sondern Mainstream.
Tut mir leid.
Nein, ist doch schön. Ist doch schön. Ich habe doch kein großes Problem mit Mainstream. Ich bin doch nicht ein ewig Gestriger, der am Hardcore hängt.
Nein.
Sondern inzwischen, damals habe ich das aus dem Bauch gemacht und da war ich ja wirklich so ein Hardcore-Vertreter, wie in so einer Religionsgemeinschaft, verstehst du? Und dann abgekapselt gegen alles. Aber inzwischen habe ich ja gemerkt, wie viel Spaß das macht, sich überhaupt mit diesen gesellschaftlichen Dingen zu beschäftigen und mit Persönlichkeitsbildung zu beschäftigen. Und deswegen ist diese Sinnstiftung, die ich finde, ist so ein bisschen vom eigentlichen aktiven Skateboarden weggegangen. Und dieses Erlebnis im Grenzbereich irgendwas zu machen, das ist bei mir momentan nicht mehr die Triebfeder, sondern wirklich dieses geile Gefühl, immer mehr zu verstehen, wie sind Skateboarder drauf. Und dann zu der Erkenntnis bekommen, das ist ein unglaublich geile Klientel, um überhaupt Menschen und Jugendliche zu verstehen. Weil bei denen ist das alles noch extremer und man sieht es viel schneller, wie das funktioniert, wie bei, ich sag mal, einem Standard-Kit.
Wenn du jetzt mit, wie alt bist du jetzt?
70.
70.
Ich bin 48 geboren.
Ich werde jetzt 40 und bin ja sozusagen auch so ein bisschen Unternehmer. Was sind Sachen, die ich sein lassen sollte? So aus deiner Sicht, aus deiner Unternehmersicht, wo du sagst, weißt du was, das hätte ich mir eigentlich schenken können.
Also da kann ich jetzt nur von mir reden.
Ja, genau.
Und ich glaube, jeder braucht ein individuelles Konzept, wie er vorgeht. Genau wie ich unsere Schule kritisiere, dass alle das selber lernen müssen. Und da hat Einstein ja auch schon mal so ein schönes Beispiel gebracht. Nee, der Lehrer sitzt da und dann sind da zwei Goldfische, zwei Giraffen, zwei Affen und so weiter. Nee, und dann sagt er so, nächste Aufgabe, wer als erstes auf den Baum geklettert ist, kriegt eine Eins. Ja, gucken die Goldfische, Schweine blöd. Und so ist das bei uns in der Schule auch. Alle haben unterschiedliche Voraussetzungen, aber alle so ein Zentralabitur und alle dasselbe machen, dasselbe lernen. So, und im Unternehmertum, da kann ich halt genauso sagen, alles unterschiedliche Unternehmertypen mit anderer Chemie im Kopf. Und da kann man kein Standardsystem einfach sagen und sagen, hey, kopiert alle den Titus. Nee, die so drauf sind wie ich und die Chemie haben, da kann ich sagen, mach es so und es läuft und du wirst Spaß haben. Aber ja, wenn man ja, sich noch nicht so nahe kennt, dann kann ich dir das immer unter dem Vorbehalt, wenn du so ähnlich drauf bist wie ich, könnte ich dir die und die Tipps geben. Aber es gibt Leute, und das liegt an der Sozialisation und an der Erziehung. Und heute, ich rede jetzt nicht von 40-Jährigen, sondern guck dich mal um bei 15- bis 20-Jährigen, die haben eine komplett andere Sozialisation. Da fehlt fast die Selbstsozialisation. Das heißt, die funktionieren anders. Wenn ich denen meine Tipps gebe, die würden extrem scheitern, weil die von Kindesbeinen diese Art des Unternehmertums nie kennengelernt haben. Den muss man dann Standardbetriebsanleitungen erstmal an die Hand geben, damit die überhaupt lebensfähig werden können durch das Tun, weil sie noch nicht lebensfähig sind, weil sie nie Zeiten hatten, wo sie sich selber Ziele so richtig setzen konnten, sondern eigentlich immer die Ziele von der Gesellschaft, von den Eltern oder den Lehrern vorgegeben bekommen haben. Das ist, da kann ich nur davor warnen, weil das muss ja... Wie soll ich sagen? Das hat ja mit Wertesystem und mit Überzeugung und sowas zu tun. Und wenn jemand die Möglichkeit nicht hatte, sich so zu sozialisieren, entwickeln, dann kann ich dem den Rat nicht geben, weil er kläglich scheitert. Mhm. Weil dann ist das nicht glaubwürdig. Dann stimmt das Innere mit dem Äußeren nicht überein. Und ich glaube, ja, jetzt sind wir dabei, wo ich doch einen allgemeinen Rat geben kann. Wo ich gerade Glaubwürdigkeit und Authentizität habe. Ich glaube, das Wichtigste, gerade im Unternehmertum, ist, dass der Unternehmer, weil, ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf, sagt man so schön. Also der Unternehmer, der eigentliche Unternehmer, der muss durch und durch glaubwürdig und authentisch sein. Das heißt, sein Wertesystem, dafür wieder brennt, das muss nach außen rausstrahlen. Und man darf nichts irgendwie vormachen. Ja, okay, ich habe gelesen, Begeisterung ist das Beste, um zu führen. Ich mache alle begeistert. Aber wenn man nicht begeistert ist, lass es sein, es geht in die Hose. Begeisterung spielen merkt jeder, dass das gelogen ist. So, wenn man dann halt ein anderer Typ ist durch diese Sozialisation oder man ist wirklich so, wie soll ich sagen, mehr so der Technokrat oder wie auch immer, ja, für den sind vielleicht wirklich eine Betriebsanleitung okay. Wenn ich jetzt eine Firma gründen will, so wie der bei der Startup ist, da kommt der Business Angel und der sagt, jo, okay, wir machen jetzt erstmal schönen Konzept und eine Strategie. Ah, nee, vorher müssen wir noch die Vision und die Mission entwickeln und dann wird das alles entwickelt. Ich brauchte keine Vision und Mission entwickeln, weil die steckte in mir drin von Kindesbeinen und dann kannst du drauf verzichten.
Aber du musst es dir ja auch weitergeben.
Das stimmt, aber das kam erst mit der Zeit. Solange das so rundgelaufen ist und du keine Probleme hast, ja Gott, wie soll ich sagen, das ging ja alles von alleine. Und bei mir kann man den berühmten Spruch auch bringen, ich habe ja über 10 Jahre lang tatsächlich geschafft, so etwas wie ein Monopol in Deutschland aufrechtzuerhalten. Ja. Und jeder weiß, das funktioniert eigentlich gar nicht. Aber bei mir war das so, alle wussten, das geht nicht, nur ja, oder alle sagen, das geht nicht, nur einer wusste das nicht und der hat's gemacht, das trifft dann bei mir zu. Ich war halt Lehrer, ich konnte halt nur Pädagogik und so was alles und deswegen habe ich mir das ganz einfach vorgestellt, ja, warum sollst du denn jetzt andere Händler beliefern, dann mach ich doch ganz Deutschland sofort. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh naja, scheiße, das kriegst du gar nicht geregelt. Okay, mach 2 Spannen, machst noch einen Großhandel auf, Einzelhandelspreis ein bisschen hoch, damit er dazwischen passt, ja, und dann beliefere ich andere Läden. So ist dann der nächste Business entstanden, Großhandel. Ja Gott, zack, was soll ich da denn immer da kaufen? Das ist ja noch besser, wenn ich das gleich produziere. Also habe ich noch Produktion da dran gegangen. Plötzlich hatte ich aus dem Bauch raus mit logischem Denken das, was man in den Lehrbüchern liest, ja, die Wertschöpfungskette, wenn man die von unten bis oben aufbaut. Das kann man im Buch lesen, wie das funktioniert. Man kann es aber auch, wie soll ich sagen, weil es einfach plausibel
ist. Aber das ist ja das ist ja, also das hier zum Beispiel, ich glaube, da gibt es ja einen großen Unterschied zwischen da kommen 10 Jugendliche und sagen, Papa Titus, mach uns doch mal bitte einen Skate-Contest, ja, und unternehmerisches, logisches Denken. Nämlich das genau das.
Ja.
Zu sagen, okay.
Wir waren ja auch eben bei Mietermeid, oder wir waren eben auch Mietermeidern, und wir waren eben auch dabei, wie bin ich vorgegangen um diese vielen, vielen, vielen Firmen?
Ja.
Ich wollte ja gar nicht so viele Firmen. Und das war einfach so interessant, wenn die Kids sagen, hey.
Aber wie hast du das in dem Fall gemacht, wenn es nicht aus dem vom Außen kam, sondern von innen, aus deinem eigenen unternehmerischen Denken zu merken, so, naja gut, wenn ich jetzt, den kann ich ja den Großhandel, kann ich eigentlich auch selber machen.
Ja, das ist ja nur eine logische Fortentwicklung, wie in der Mathe oder wie auch immer, wenn du eine Formel ableitest, genauso kannst du auch im Business, wenn du den Markt kennst, wenn du die Menschen kennst und wenn du dann auch kennengelernt hast, wie das Business irgendwie funktioniert und sich aufeinander aufbaut, dann hast du doch lauter Faktoren, die du eigentlich doch nur mixen musst und ganz normal weiterdenken musst, und schon hast du die geilsten Ideen.
Aber wie hast du dann, also genau dafür, weil für so Großhandel, für Produktion und so weiter, da brauchst du ja ganz andere Gesinnungsgenossen. Ja,
nee, nicht unbedingt. Nee. Der Gesinnungsgenossenschaft, das ist ja erstmal diese Grundfeder, weshalb man sich bewegt. Da gibt's ja auch von irgendeinem Typ so einen berühmten Spruch, wenn du ein Schiff bauen willst, dann lehre nicht mit Hammer und Nagel umzugehen, sondern lehre die Sehnsucht nach dem Meer. Ja. Und zack, und schon läuft alles. Also das ist, was ich meine mit dieser Gesinnung. Erstmal so eine, so, ja, in dieser Gesinnungsgenossenschaft mit dem gleichen Wertesystem, das ist erstmal eine Riesenvoraussetzung für intrinsische Motivation, für Leistungsfähigkeit, für Leidensfähigkeit oder Leistungsbereitschaft und Leidensfähigkeit und sowas alles. Das, was du jetzt meinst, das ist so, so diese operativen Schritte. Ja, ja, das ist ja eigentlich nur ein logisches Denken. Du siehst die Situation.
Das verstehe ich voll. Ich verstehe, was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie du es geschafft hast, da das, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass das für dich etwas ist, wo du siehst es logisch, so schätze ich das gerade ein, und du weißt, dass du das bedienen kannst, aber dafür brauchst du ja auch wieder Leute, die das machen, und du brauchst ja dann auch, den Leuten musst du ja auch eine Vision vermitteln, weil du bist ja nicht derjenige, der sagt, so jetzt, ja, schreibe ich dafür, wie bei dem Magazin, oder jetzt fahre ich da selber nach Holland und hole diese Skatebahn.
Ja, am Anfang habe ich schon mal das selber gemacht, weil sonst hätte ich ja Leute gar nicht anleiten können. Wenn ich
neue, aber jetzt bei so einem Großhandel wahrscheinlich, also Großhandel auch?
Ja, wenn ich ein neues Business angefangen habe, ich kannte das Business ja nicht und ich habe einfach auch keinen Bock, theoretisch zu lernen. Ne? Also habe ich erstmal geguckt, dass alles das, und es ist auch viel interessanter, dauernd neue Aufgaben zu haben.
Das also heißt,
alles das, was ich aufgebaut habe, wo ich das Gefühl habe, jo, das läuft jetzt rund. Dann habe ich versucht, ja, mich da ein bisschen auszuklinken, da das rund läuft, und habe dann mit meiner Frau zusammen eigentlich tatsächlich, als ich dort dann gelernt habe, GOVs zu lesen und sowas, habe ich einfach nur geguckt, oh, läuft das noch, ist das gefährlich, oh, läuft noch alles gut, brauchst du dich nicht
kümmern. Was hast du gelesen?
Gewinn- und Verlustrechnungen und so was alles, das hat man am Anfang, kann man ja gar nicht, aber ist auch nur Logik.
Und wenn man, du hast dann sozusagen für die anderen Firmen hast du deine Dinger und
das weißt. Das ist so eine Art Controlling-Tool, wo ja aufgeteilt sind, da kannst du Kostenstellen machen, da kannst du
erzähl.
Da kannst du wirklich so einzelne Profit-Center bilden und in jedem Bereich kannst du dann gucken, ist der wirtschaftlich, bleibt da was über oder machst da miese, und damit habe ich mir das gute Gefühl geholt, okay, die Firma läuft, das läuft alles rund, okay, brauchst du nicht kümmern. Und dann habe ich immer, glaube ich, viel Spaß gehabt, neues Business aufzubauen, weil das ist wieder so eine kreative Pionierphase und das bringt mir wieder dann diese Selbstwirksamkeit und das Anheben des Selbstkonzepts, dass ich mir wieder noch mehr zutraue, dass ich einfach sage, okay, jetzt hast du das und das und das gemacht, ja Gott, Produktion kann doch jetzt auch kein Problem sein. Dann ist wieder
dieses, und dann setzt du dich wieder rein?
Wird dieses Ziel für Ziel die Latte immer höher setzen, weil das macht ja Spaß. Und du brauchst ja ein Ziel. Und wenn hier eine Firma rundgelaufen ist, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf, weil dann hätte ich ja das Ziel erreicht, wenn das immer rund läuft. Was will ich denn da noch groß machen? Und wenn Wachstum und alles stimmt, nee, dann brauche ich doch wieder eine richtige Aufgabe. Sonst wird das auch langweilig.
Warum bist du so lange bei deiner Frau geblieben?
Weil Mann, da ist ganz gefährliche Frage und da kann man nur gefährlich drauf antworten. Nee. Ich könnte jetzt natürlich, um deine Zuhörer alle glücklich zu machen, weil ich sie so liebe und sie die ideale Frau ist und wir so gut zueinander passen und weil sie mich liebt und
komm,
so.
Komm, wir sind ehrlich.
Da trifft alles auch zu. Wobei, über Liebe können wir jetzt eine ganz eigene Sendung machen. Natürlich haben wir alle Höhen und Tiefen einer Ehe hinter uns, vom Zoffen ohne Ende bis überschwänglichste bis überschwänglichste Gefühle und so weiter. Ich glaube, und das hört sich jetzt sehr nüchtern an, dass ein großer Grund einfach ist, dass wir uns so früh kennengelernt haben, dass wir uns gegenseitig nämlich sozialisiert haben und sozusagen unsere Persönlichkeit, die wir beide haben, von dem anderen mitgestaltet wurde. Das ist dann Fremdsozialisation. Also nicht nur die Eltern sozialisieren ja. Und die Sozialisation, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, man meint immer, das Kindesalter wäre so wichtig, das ist gar nicht, das ist schon wichtig. Ja, aber viel wichtiger ist immer, was hat der Mensch in den letzten 3-4 Jahren an Sozialisationseinflüsse bekommen? Und auch im Alter entwickelt man sich ja immer, immer noch weiter. Also an mir sehe ich, dass ich mich momentan schneller entwickle als mit 20 oder mit 30. Weil einfach, wie soll ich sagen, durch die größere Erfahrung und durch diese Erfahrung auch mit mir selber umzugehen und mich zu beobachten und das einfach, wie soll ich sagen, auch mich selber nicht so ernst zu nehmen, da geht halt alles noch viel schneller. Man ist auch mutiger, kann auch offener darüber reden. Früher hat man das immer heimlich gemacht, sich in eine Ecke gesetzt, durfte ja keiner mitkriegen, dass man über sich selber nachdenkt. Ne?
Aber kann ich mir wirklich so vorstellen, dass du dich irgendwo hinsetzt und sagst so, jetzt denke ich über mich selber nach?
Ja, beim Einschlafen ist das ein schönes Ablenkungsmanöver, weil mein Gehirn spielt ja sowieso Ping-Pong und dann kannst du das ja auch beeinflussen, dass das in der richtigen Richtung Ping-Pong spielt. Und ich habe jetzt schon viel über dieses mentale Training immer, wenn ich sportlich irgendwas Wahnsinniges machen will und das für andere wie ein Risiko aussieht, dann nehme ich mir ja die Angst indem ich dann immer mental durchspiele und dazwischen immer so leicht auch in der Praxis, was ich immer, als ich das erste Mal aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm natürlich gesprungen bin, ja, da hatte ich auch den Ehrgeiz, ne? Es gibt die Möglichkeit, so einen Schnellkurs zu machen. Man muss 6 Prüfungen machen und wenn du richtig geil bist, kannst du das in 6 Sprüngen machen. Und das hatte ich natürlich vor. Hat auch geklappt, aber nur deswegen, weil ich natürlich zum einen mich mit Aerodynamik schon sehr früh beschäftigt habe, weil mich interessiert sowas einfach. Vom Modellbau, dann war ich der erste Drachenflieger, einer der ersten in Deutschland und dann war der nächste Schritt zum Fallschirmspringen, also Aerodynamik hat schon mal drauf. So, und wie man sich in der Luft bewegt, das kann man auch im Auto üben, indem man sagt, hey, komm, fahren wir über der Autobahn bei 200, man hängt sich aus dem Fenster und dann merkt man plötzlich, oh, wenn ich die Arme so mache, dann gehen die hoch und runter und dings und dann kannst du sozusagen schon praktisch Teile üben, die du hinterher zusammenbastelst und dann kannst du dich nachts unter der Bettdecke legen und dann in Gedanken springst du aus dem Flugzeug und weißt ja schon, wie du mit den Händen und alles, was machen willst, dass du steuern kannst. Und dann, wenn du dann 1000, 2000 Sprünge unter der Bettdecke gemacht hast, ja, dann meint dein Kopf, die hast du echt gemacht, dann bist du oben an der Flugzeugtür, du hast keine Angst, du bist richtig scharf, darauf da rauszuspringen. Ja, und dann bei diesem Schnelllehrgang AFF nennt sich das, hast du halt 2 Sprunglehrer dabei und ich bin da raus und du hast dann so Griffe seitlich an deinem Anzug und der eine Sprunglehrer packt links, der andere rechts, bis du richtig liegst, dann lassen die dich los. Ja, und dann bin ich da durch die Gegend geflogen, als ich unten ankam, da haben sie mich gefragt, unten, an was kannst du dich erinnern? Und die sind bald rückwärts umgefallen, dass ich aufgrund dieses mentalen Trainings hatte ich ja, ich sag mal, diesen Tunnelblick nicht, den jeder kriegt, der sich nicht damit beschäftigt ist, der überfordert ist durch die ganzen Eindrücke, die er hat. Und das Adrenalin, das macht dich ja durcheinander. Du bist ja wie, du kommst unten an und kannst ja nichts erinnern. Und ich habe dann jede Kleinigkeit gesagt, ja, ich glaube da und da, da habe ich den Arm so und so ein bisschen gemacht, dadurch habe ich mich gedreht, aber das habe ich gemerkt, habe ich mir den anderen Arm so gemacht und immer, das ist der erste Sprung, wieso, woher kommt das? Eigentlich hast du das nicht, sage ich nochmal, nie, weil ich so ein hyper, super, toller Überflieger bin, nee, ich bin ein Malocher, der vorher, oder der Bettdecke malocht.
Der sich vorbereitet. Ja. Hast du das mit Gesprächen auch gemacht, mit Wichtigen?
Bitte?
Hast du das mit wichtigen Gesprächen oder Verhandlungen auch gemacht?
Am Anfang ja, aber die waren immer scheiße und sind immer schief gegangen, weil mein Gedächtnis ist meine große Schwäche. Und immer, auch wenn ich habe am Anfang, als ich jetzt erstmal auf der Bühne stand, da sollte ich nur die Leute begrüßen. Ja, weil Leute sagten, oh, der Titus, der kann doch so gut labern. Das war aber immer nur in kleinen Gruppen. Also sollte ich auf die Bühne und sollte die Leute im Drachenflieger-Gruppe grüßen. Und da war ich das erste Mal wirklich da oben auf so einer Bühne. Ich war so nervös, ich habe kein Wort rausgebracht. Meine Freunde, die Band spielten, die sind zu mir gekommen und haben mir dann so normale Sätze wie herzlich willkommen ins Ohr geflüstert, die ich dann nachgeplappert habe. Das war peinlich ohne Ende. Woran lag das? Ich hatte mir einen Zettel gemacht und richtig geile kurze Rede aufgeschrieben. Und vor lauter Aufregung habe ich mich an kein Wort mehr erinnert und da kam gar nichts. So, und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich mich vorbereite, dann gibt das eine Scheißrede, weil ich will ja das sagen, was ich vorbereitet habe. Aber das habe ich bis dahin schon wieder vergessen, wenn ich da oben stehe, vor lauter Aufregung. Also bin ich irgendwann zu der Selbsterkenntnis gekommen und zu dem Selbstbewusstsein, wenn du inhaltlich das Thema drauf hast, ja verdammte Scheiße, warum bereitest du dich vor? Und dann noch das Bewusstsein, dass ich nicht nur durch den Inhalt wirke, sondern durch die Begeisterung, die ich auch rüberbringe und diese Authentizität, da plötzlich von innen was nach außen kommt, was ja die Zuhörer spüren, das hat mir dann die Sicherheit gegeben, oh, da brauchst du dich doch nicht vorbereiten, stell dich da oben einfach hin, lass dich laufen von innen raus. Wenn du immer ehrlich bist zu dir selber, dann brauchst du nicht Angst zu haben, dass du dich verplapperst. Du kannst ja nur das sagen, was du sowieso immer sagst, weil innen und außen gleich ist. Und schon gehe ich beruhigt auf eine Bühne und weiß, alle finden mich geil, weil sie alle das halt geil finden, nicht weil sie mich geil finden, sondern die Art finden sie geil, dass jemand da oben so glaubwürdig rüberkommt und so mit Begeisterung und jeder ist überzeugt, der meint das so, was der sagt. Das ist nicht irgendwie ein Wissen auswendig gelernt oder wie auch immer. Und seit ich das gespürt habe, habe ich null Probleme mit dem Podcast, habe ich null Probleme mit einer Rede auf der Bühne und seitdem ja, ist meine Vorbereitung eine ganz andere. Das heißt, beschäftigen mit Themen, kompetent werden, ganz tief reingehen, die Zusammenhänge erkennen, weil das, die Plausibilität spüren. Und wenn man das alles verinnerlicht hat, ja, verdammte Kacke, da kann doch nichts mehr passieren.
Das erinnert mich ein bisschen an Finn Kliman tatsächlich. Der ist für mich auch so ein bisschen.
Ich war mit dem in Syrien unterwegs und ich muss sagen, wir hatten nicht viel Zeit, uns wirklich so unter vier Augen zu unterhalten. Aber ich weiß, wir haben in Damaskus auf so einer Panzerabsperrung da gesessen, so Betondinger. Und das fand ich schon interessant, weil Finn dann von sich anfing und auch so über sich geredet hat, ich über mich geredet habe und wir dann ganz offen geredet haben. Und dann haben wir mal festgestellt, ey, verdammte Scheiße, ne? Wir machen zwar komplett unterschiedliche Sachen, aber wir sind doch verdammt ähnlich drauf.
Ja, finde ich auch. Das ist, habe ich jetzt ganz am Anfang schon mal kurz gedacht und jetzt aber in den letzten paar Minuten immer wieder dachte, ja, irgendwie dachte ich auch, also weil er das auch hat, so sich so reinfräsen in Sachen neue Kompetenzen und alles selber machen.
In seine Videos, da ist doch nichts geplant vorher.
Ja, ja.
Ja gut, er sagt, oh, ich will jetzt das bauen, nee, aber dann lässt er sich einfach laufen und naja, davon lebt er ja auch und da ihm Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob er Absicht macht oder nicht, dann viele Missgeschicke passieren, das ist ja was die Zuschauer dann, wenn das alles perfekt laufen würde, würde keine Sau da gucken.
Kannst du gut loslassen? Also konntest du gut so deine Firma und auch diese einzelnen Bereiche, konntest du da dich gut irgendwie von...
Am Anfang überhaupt nicht. Hat mir extrem viel Probleme gemacht. Nur irgendwann habe ich gemerkt, dass auch, ich sag mal, das Loslassen zu einer eigenen Aufgabe werden kann, was dann Erfolgserlebnis wieder bringt, da du losgelassen hast.
Also wieder in dein grünes Buch, To-Do, loslassen?
Ja, so einfach auch nicht, ja. aber schon, immer Bewusstmachung. Weil so, wer nicht loslassen kann, dem ist ja gar nicht bewusst, dass er nicht loslässt. Der hat da ja gar nicht richtig drüber reflektiert. Weil man hat was gemacht und entweder hat man sich vorher keine Gedanken gemacht, okay, jetzt kommt da ein anderer Mensch, der hat die Verantwortung und deswegen muss der andere Mensch, wenn er das richtig machen will, auch das nach seiner Art und Weise machen und nicht nach meiner, sonst habe ich ja da einen Klon und dass man nicht einfach einen Klon da hinsetzen kann, der nie so gut sein kann wie ein wirklicher, wie eine wirkliche Persönlichkeit, wenn einem das schon mal wieder bewusst ist, dann ist das für einen ganz normal, dass das dann ein bisschen anders läuft. Und das ist ja schon der Anfang vom Loslassen, dass man akzeptiert, dass jemand anderes was anders macht. Das macht man aber wieder aufgrund dieses eigenen Ziels, was man ja erreichen kann. Und man dann weiß, wenn ich den jetzt zwinge, das alle so zu machen wie ich, dann passiert da nicht so viel, als wenn ich den lasse. Also lässt man aus reinem Egoismus.
Ist das so?
Also so muss man sich dann selber in dieser Schleife, dann sieht man wieder eine Sinnstiftung darin oder einen Sinn da rein, da drin. Und dann kann man das viel eher machen, als wenn man sich selbst disziplinieren muss, weil alle sagen, hey, du musst jetzt mal loslassen. Dann könnte ich nicht loslassen, wenn ich der Überzeugung bin, ja, ich kann dem das Vertrauen nicht geben. Gut, dann habe ich schon einen Fehler gemacht, wenn ich einen Typ da hinsetze, dem ich das Vertrauen nicht gebe. Also was muss man sich vorher alle Gedanken machen. Weil loslassen hat ja auch damit zu tun, Vertrauensvorschuss zu geben und dann auch dafür belohnt zu werden. Loslassen hat ja auch damit zu tun, zu akzeptieren, dass jeder Mensch ein Individuum ist und was anderes macht. Und loslassen hat auch damit zu tun, dass dir bewusst wirst, wenn ich da loslasse, dann kann ich mich ja um Sachen kümmern, die noch mehr Spaß machen. Und schon lässt man viel leichter los. Dann heißt, ohne Reflexion und ohne Alternative im Kopf ist Loslassen, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, für mich extrem schwierig. Ich muss dann schon eine Vision haben. Also ich konnte in der Titus GmbH so locker und so konsequent loslassen, weil ich Skate-Aid gegründet habe und war voll ausgefüllt mit diesem neuen Start-up und ich sozusagen auch stolz war, eigentlich der in meinen Augen der erste echte Social Entrepreneur zu sein, der nämlich Gemeinnützigkeit nach unternehmerischen Gesichtspunkten nach vorne bringt, was ja nichts Schlechtes sein muss, dann ist die Effizienz höher.
Wann hast du dich am freiesten in deinem Leben gefühlt?
Bitte?
Wann hast du dich am freiesten in deinem Leben gefühlt?
Also als ich mit meiner damals Freundin 2 Jahre lang, also auf allen Reisen, die wir gemacht haben, aber insbesondere, wir haben 73 und 74 Sommersemester jeweils immer ausfallen lassen und waren dann für 4-5 Monate in der Sahara. Und das war eigentlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, weil das Leben war zwar damals noch relativ billig, aber wir haben für 3 Monate, habe ich das mal ausgerechnet, mit Hin- und Rückfahrt nach Marokko und dann Algerien, Spanische Sahara und so die ganze Ecke da, mit Benzin, mit Essen, mit allem drum und dran, 600 D-Mark für 3 Monate für 2 Personen. Ja gut, das ging damals schon nur, wenn du, wie soll ich sagen, ich habe mit Enten geschraubt und dann habe ich immer den kaputtesten Motor und die kaputtesten Reifen da drauf gemacht, weil in Spanien auf dem Rückweg waren ja die Ersatzteile am billigsten. Ja, und dann bin ich damit durch die Sahara gefahren, hatte ich oft Probleme, weil wenn du schon auf der Karkasse fährst und der Stahlmantel kommt raus und die Reifen aus dem 125er wird plötzlich ein 325er und verliert die Luft, das ist nicht so lustig. Aber so haben wir dann Geld gespart. Und dann, aber wir fühlten uns frei. Jeden Morgen hast du gesessen. Ja, okay, wir hatten einen groben Plan, da wollten wir überall noch hin. Ja, was machen wir heute? Ja, wir könnten die Etappe, oh ne, wir könnten noch hier rumfahren oder hier. Oh ne, das ist bestimmt interessant. Und hat man morgen den Plan gemacht für den Tag und den hat man dann durchgezogen. So wie ich Business später betrieben habe, dann fühlt man sich am freisten. Und wenn es um Essen ging, weil wir hatten ja in dem Falle nur ein begrenztes Geld, da konnten wir ja nicht an der Marketingschraube oder an der Umsatzschraube drehen, um dann mehr Kohle zu haben, sondern da konnten wir ja nur an den Kostenschrauben drehen, um lange und viel Spaß zu haben. Also auch Business. Ja, und dann haben wir in erster Linie mal Omelettes gegessen, weil wir haben festgestellt, das war immer am billigsten. Aber wenn ich zu hart verhandelt hatte, habe ich dann irgendwann gemerkt, dann packen die immer ein Ei weniger rein. Und dann bin ich irgendwann, habe ich erst hart verhandelt und dann habe ich die Eierzahl verhandelt, dann habe ich mit in die Küche gegangen, habe auch geguckt, dass die Eier da reinpacken. So haben wir das Geld gespart.
Und wann hast du dich am
unfreiesten... Aber ich habe mich frei gefühlt, verstehst du?
Ja, natürlich.
Total hast du frei.
Wann hast du dich am unfreiesten gefühlt?
Als ich das einzige Mal in meinem Leben nicht so entschieden habe, wie ich dir jetzt dauernd erkläre, wie ich mich entscheiden und wie das Geilste ist, sich zu entscheiden, sondern aus verletztem Ego meinte, meine Frau überzeugen zu müssen, dass wir an die Börse gehen. Und dann leider Gottes alles schiefgegangen ist, weil die Börse, der neue Markt, crashte schneller, als wir börsenreif waren. Und ein Börsengang, der kostet erstmal extrem viel Geld, weil du holst die Investoren rein, die kaufen dann mit wild schlecht laufende Firmen, damit der Umsatz hochgeht, dann machst du erstmal Verluste ohne Ende, verbrennst Geld Und naja, und wenn du dann als Familienunternehmer da ein bisschen Probleme kriegst, dann die, hey, beruhig dich, komm, du musst dich auch nicht darum kümmern. Du musst jetzt hier im Fernsehen, hier ist eine Managerin, gehen wir in alle Talkshows, du musst die Braut aufhübschen. Wir kapitalisieren an der Börse, dann ist alles wieder gut. Naja, und das ist sehr verlockend, weil dein Ego wird gepinselt, wenn du als der Superstar von Talkshow zu Talkshow gereicht wirst. Und das ist dann das erste Mal so gewesen, wow, mein Ego ging hoch und die Firma ging runter. Ne? Und als dann die Börse krächte, da haben wir gemerkt, scheiße, jetzt haben wir ein Problem, weil die Investoren, die hatten keinen blassen Schimmer von inhaltlich von unserem Geschäft, weil ein kleines Beispiel, ich habe meinen Mitarbeitern schon immer sagen müssen, ey, denkt immer dran, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen nur gutes Gefühl. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und das haben natürlich die Investoren gar nicht kapiert, dass wir nur Emotionen verkaufen und unsere Produkte eigentlich nur ein Transportmittel für den Verkauf der Emotionen sind. Naja, und deswegen kamen dann die Investoren auf die Idee, die Firma zu zerschlagen und dann die einzelnen Marken und die Assets einzeln an die zu verkaufen, um die Burn Rate zu senken. Mhm. Und meine Frau und ich, wir haben das familiär gesehen und haben gesagt, das ist unser Baby, da packt keiner dran, wir fressen lieber Dreck und krepieren dabei, als das Baby aufzugeben. Und naja, dann hat dann ein paar Jahre gedauert, bis wir uns aus dem, wo ich dachte, wo ich nie reingekommen wäre, nämlich aus so einem normalen Establishment-Verhalten, sag ich mal, so ein gesellschaftliches Verhalten, mhm, hatte ich dann auch. Deswegen, ich bin jetzt wieder revolutionärer wie zu dem Zeitpunkt, weil das war ja alles neu für mich, dieser Wohlstand auf einmal, diese Anerkennung und ein Dings, ne? Und das ist ja alles zu schön und du bist plötzlich wieder in dem Establishment, in der Gesellschaft, was dich früher nie anerkannt hat und das will ich doch genießen und das darf sich mehr ändern. Ja, und dann hatte ich das Problem, ich hatte Angst und meine Frau hatte auch Angst, ne? Scheiße, was sollen die Leute sagen, wenn wir jetzt pleite gehen? Da müssen wir in eine Sozialwohnung vielleicht. Ach scheiße, wir können uns nie irgendwo mehr sehen lassen. Und dann, ja, und dann haben wir abends irgendwann da gesessen, weil das Ganze hat sich über 7 Jahre hingezogen. 7 Jahre Unfreiheit, sage ich jetzt mal, weil wir einfach viel zu spät selbstbewusst geworden sind und wieder gesagt haben, ey, die Kohle hat uns noch nie interessiert. Warum interessiert sie uns jetzt plötzlich? Und warum haben wir Angst? Und wenn man Angst hat, fühlt man sich erpresst. Und wenn man sich erpresst fühlt, ist man nicht frei. Und subjektiv ist das ja dann eine Erpressung der Bank. Weil die sagt ja, hey, ich zieh den Stecker, wenn du mir jetzt die Kohle nicht bringst und so weiter. Ne? Ist ja keine Freiheit. Ne? Wenn du Schulden hast, ist die Freiheit nur so lange da, wie die anderen das Gefühl haben, dass du die Schulden irgendwann zurückzahlst. Sonst ist die Freiheit weg. Mhm. Und also wurden uns Berater eingesetzt. Die Berater, die wollten immer 1 Million im Jahr. Und da die natürlich damit gerechnet haben, dass wir jederzeit pleite gehen, mussten wir immer 250.000 im Voraus für jedes Quartal zahlen. Und da das Geschäft nur miese machte, mussten die natürlich für die Millionen immer sagen, ja, Liquidität geht vor Rentabilität. Und dann wurden irgendwann sogar neue Ware, produzierte Ware über Powerseller, eBay verkauft. Also der Verlust war gleich programmiert und meine Frau und ich nur, ey. Ja, wir haben immer gedacht, die haben alle studiert, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Das Selbstbewusstsein bei uns war unten, weil wir noch nie so eine Krise gekriegt haben. Und dann haben wir immer gesagt, so, ist das scheißegal, das Leben macht keinen Spaß mehr. Und da haben wir nämlich genau daran gedacht, wann haben wir uns am freisten gefühlt? Deswegen finde ich deine Frage so geil, weil, und konnte die so gut beantworten, weil dann saßen wir abends bei uns vorm Haus und haben wirklich so ein Wort gehabt, das andere haben wir gesagt, scheiße, nee, das Leben macht keinen Spaß mehr. Nee, so wollen wir nicht weiterleben. Scheißegal, was passiert. Aus dieser Situation müssen wir raus. Wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Und wenn die Bank den Stecker zieht, okay, dann ging das los. Dann brauchen wir ein rietgedecktes Haus. Komm auch ohne Kram. Brauchen wir dann Weiher mit dem Badesteg da vor der Terrasse? Brauche ich meine ganzen Autos? Und so weiter. Und immer, nö, eigentlich brauchst du das nicht. Haben wir nur gekauft, weil die Kohle gerade über war. Und ja, macht Spaß, aber brauchst du nicht. Ich kann genauso gut mit der Ente glücklich sein. Waren wir immer glücklich, weil ich bin die Überzeugungstäter. Wenn ich Ente fahre, ist die Ente das geilste Auto, dann bedauere ich die Mercedes-Fahrer. Mhm. Und so, nee, wenn ich Mercedes fahre, bedauere ich die Entenfahrer. Gehört ja mit zum Beispiel. So. Und naja, und dann haben wir überlegt und dann kamen wir auf diese Sahara-Trips. Da haben wir Freiheit gespürt, da haben wir Glück gespürt. Dann haben wir gesagt, gut, okay, alles kann weg. Ich hatte noch eine nagelneue Ente, mir die letzte vom Fließband gesichert, sagen wir, die stellen wir weg, da kommt keiner dran. Und wenn alles schief geht, dann nehmen wir die Ente und dann fahren wir wieder in die Sahara und bauen da ein neues Leben auf und essen wieder Omelettes und das ist ja alles schön billig und so weiter. Und dann mache ich eine Entenreparaturwerkstatt auf oder irgendwas, was in der Sahara gebraucht wird, mache ich. Ja, und da hatten wir plötzlich Plan B und einen geilen Plan B, nämlich einen Plan B zum Glück. Und mit dem Gefühl, wenn man sich vorher von allem dem mental gelöst hat, was einem dann zwar rechtlich noch gehört, in Anführungsstrichen, weil hat er eh alles die Bank, aber dann hat man überhaupt keine Angst mehr, was zu verlieren, weil man ja im Korb schon gar nichts mehr hat, ist wieder mentales Training und eigentlich schon den geilsten Plan der Welt hat, nämlich wieder in die Freiheit in die Sahara fahren und dieses scheiß Big Business mit 500 Mitarbeitern und so was einfach zu sagen, leck mich doch im Arsch, wir machen uns jetzt das Glück in der Sahara. Ja, und das hat gewirkt. Am nächsten Tag kamen die Berater, die wollten ja das nächste Jahr besprechen. Und zu allem Überfluss kamen die mir auch noch ein paar geile Steilvorlagen gegeben. Nämlich zum einen haben sie nämlich bewundert berichtet, dass sie jetzt so einen geilen Plan haben und auch sicher sind, dass er im nächsten Jahr eingehalten wird. Und dann machen wir nur noch in dem Jahr 600.000 Euro Miese. Das Erste, was ich gedacht hatte, habe ich, wenn ich die nicht mehr an der Backe habe, dann mache ich 400.000 plus. So einfach mache ich Business. Mhm. Und das stimmt auch. Die meisten trauen sich nicht, so einfache Rechnungen zu machen. Ja gut. Da war das Erste schon mal beruhigt. Was brauche ich die überhaupt? Ne? Die kosten eine Million, machen mit ihren Plänen immer noch 600.000 Miese und selbst wenn ich das nicht schaffe und sie sind besser als ich und ich mache 800.000 Miese, habe ich immer noch 200.000 plus und mache keine Miese mehr. Ja. Selbst wenn ich das nicht schaffe und ich mache eine Million Miese, da spare ich auf der anderen Seite die Million von denen, dann bin ich plus minus null. Also das rechnete sich immer. Da war ich schon mal ganz beruhigt. Und dann fragte er auch noch, ob mein Bruder oder Schwester eine Million hätten. Dann könnten uns auch ein Jahr helfen. Da habe ich nur gesagt, wenn Sie das so gut können, können die Firma haben, für einen Euro, wie auch immer. Wir gehen nach Brasilien Rinder züchten. Weil wir gehen nach Marokko Eier essen. Das hätte sich blöd angehört. Das, ja, ja. Das rutschte so raus. Und das war so glaubwürdig. Da hat der Chef wirklich sein Aluköfferchen zugeklappt nach einigen Sekunden, die uns wie Stunden vorkamen, nachdenken, hat zu seinem Mitarbeiter gesagt, damit handelt es sich um eine Abwicklung, nicht um eine Sanierung. Da sind wir nicht zuständig. Und dann sind die beiden gegangen. Und da sieht man, was man erreicht, wenn man angstfrei ist. 7 Jahre Unfreiheit erduldet, gelitten ohne Ende, kaum schlafen können, die beschissenste Zeit unseres Lebens, ja, ein Gespräch abends, Angst verlieren und am nächsten Tag ist man glücklich und die hauen ab. Ja Gott, dann wird einem bewusst, ja scheiße, wir haben immer noch eine marode Firma, jetzt zieht wahrscheinlich die Bank den Stecker, aber wir hatten ja Plan B, wir hatten uns schon fast darauf gefreut, dass endlich jemand den Stecker zieht. Und dann kam das Bankgespräch, da passiert dasselbe, hat sich natürlich rumgesprochen. Das erste Mal seit 7 Jahren kam der Bankdirektor pünktlich. Sonst muss ich immer eine Viertelstunde im Stehen musste ich hinter meinem Stuhl warten, damit mir gezeigt wurde, wer das große Arschloch ist. So diese psychischen Spielchen. Der kam pünktlich und hatte Schweißtropfen auf der Stirn. Und ich sagte, ich wurde immer größer. Ich habe gedacht, boah, wie geil, das ist ja wie wenn du einen Hund ziehst. Nee, wenn du den so böse anguckst, dann kneift dein Schwanz zusammen, haut ab. Und wenn du Angst hast und läufst, dann beißt er dich. Mensch, funktioniert nicht viel anders. Das Spielchen mit Angst und so. Ja, und dann fragte er, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich, Vollidiot, habe einfach nur den Plan hochgeholt, den die Berater schon mal gemacht haben. Also ich hatte ja keine Erfahrung. Ich wusste nicht, auf wie viele Banken verzichten. 50% und mehr hätte ich machen können. Was mache ich, Vollidiot? Wir hatten 11,5 Millionen Schulden und ich schlage den vor, gib mir ein halbes Jahr, ich bringe euch 9 Millionen. Mann, was bin ich blöd. Da habe ich auch mal locker 4-5 Millionen verzockt, sag ich mal, weil ich zu blöd war und keine Erfahrung. Nee, alle prima. Ich habe dann die Kohle auch, obwohl wir keinen Euro hatten, innerhalb von 3/4 Jahr gebracht. Und auch das einzig und allein Kreativität.
Titus, wir biegen jetzt langsam mal ein. Ich habe ich glaube, das ist das Interview, was man mehrmals anhören wird, weil da so viel Wissen und so viel Energie drin steckt. Das ist wirklich total beeindruckend. Ich habe noch 3 schnelle Fragen. Ja. Wir versuchen das mal hinzukriegen. Ja.
Mit den schnellen Fragen schaffst du bestimmt, ob ich das mit den schnellen Antworten schaffe, das weiß ich nicht.
Welches Buch würdest du mir empfehlen, wenn ich wissen möchte, wie das geht mit diesem freien Leben?
Also da ich ja selten Bücher lese, kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen, in welchen Büchern sowas drinsteht. Ich kann dir sagen, was in meinen Büchern drinsteht. Und da steht natürlich drin, was mir durch den Kopf litzt. Und von daher, so blöd sich das anhört, würde ich dir speziell für diese Erkenntnisse natürlich mein Buch Brett für die Welt zum einen und zum anderen Lernen muss nicht scheiße sein empfehlen. Auf alle Fälle.
Gibt's ein Buch, was du gelesen hast, was dich beeindruckt hat?
Ja. Das hat mich aber, muss ich auch gestehen, nur das, also wie gesagt, ich habe nicht viele Bücher gelesen in meinem Leben. Das hat mich deswegen beeindruckt, weil ich da auch eine kleine Rolle drin spiele. Und das ist das Buch von Frank Thelen, wie heißt er nochmal, Startup DNA. Mhm. Und was mich da fasziniert hat, ist, dass da einiges an Parallelitäten zwischen dem Frank und mir vorhanden ist. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Deswegen hat er ja auch so eine kleine Beurteilung bei meinem Buch drauf geschrieben.
Hab ich schon gesehen, ja.
Weil er hat auch eine ähnliche Geschichte. Er hat auch einfach angefangen, ist tatsächlich, glaube ich, auch insolvent gegangen. Ich habe ich war ja nur tief unter Wasser und hatte die Nerven, dann irgendwie wieder hochzukommen. Und der Erfolg gibt dann einem recht. Aber bei ihm war es halt so am Anfang und so weiter. Und er war ja auch noch so jung. Das ist also dann total in die Hose gegangen. Und er sagt auch in seinem Buch, und deswegen kann ich das empfehlen, dass diese Gesinnung, diese Skateboard-Gesinnung, weil er war Skateboardfahrer. Und ich bin natürlich geschmeichelt, wenn er dann auch da schreibt, dass ich damals so sein Vorbild, sein Hero oder wie auch immer war. Jetzt nur im Skateboard-Bereich, nicht Business-Bereich. Und wenn er auch zu der Erkenntnis kommt und sagt, dass ich da aus der Insolvenz wieder rausgekommen bin, dann habe ich auch dem Skateboarden zu verdanken, weil da habe ich gelernt, man muss immer einmal mehr aufstehen im Leben, als man hinfällt. Und das ist ja auch mein Spruch. Und man sieht ja auch nirgendwo jemand so oft hinfallen wie beim Skateboardfahren. Und da wird nicht gejammert, weil man wildert ja. Plötzlich ist man schmerzfrei und man versucht immer wieder, umso größer ist die Euphorie, wenn man den Trick gestanden hat. Und das ist so vergleichbar mit dem Geschäftsleben, wo man ja auch oft auf die Schnauze fallen kann, je nachdem, wie viel Risiko man auch eingibt. Aber wenn man kein Risiko eingeht, kann man ja auch keinen großen Erfolg haben, weil irgendwo ist da ja eine gewisse Korrelation vorhanden. Ohne Risiko geht es halt nicht so richtig ab im Leben.
Also das heißt, ich werde auf jeden Fall in Zukunft auf Skateparks, an Skateparks rumhängen und nach neuen Mitarbeitern suchen.
Ja, aber auch da kann man Pech haben. Das kann ich auch mal ganz ehrlich sein. Also man darf das nicht so pauschal machen.
Nee, alles klar.
Aber der Trend ist so, dass wirklich, oder ich sag mal, erstmal, es gibt ja mehrere Eigenschaften, die man sich wünscht, wenn man Mitarbeiter einstellt. Aber dieses immer wieder aufstehen und diese Willen, wenn intrinsische Motivation vorhanden ist, dann muss man nur noch schaffen, dass der für den Job genauso brennt wie für das Skateboardfahren. Dann hat man gewonnen.
Was lernst du gerade als Pädagoge, was du noch nicht so gut kannst? Oder auch als Titus einfach?
Also, was mich so richtig freut und in die Richtung geht, ist, als ich das neue Buch jetzt geschrieben habe, was ja noch nicht so lange auf dem Markt ist, Lernen muss nicht scheiße sein, da wusste ich zwar im Bauch genau, was ich dort mitteilen will und wo das hingeht. Aber das hat ja ein hochpädagogisches und soziologisches Thema ist und auch viel mit Psychologie zu tun hat und überhaupt mit dem Menschen und mit Persönlichkeitsbildung, wollte ich da jetzt nicht nur einfach so nur Emotionen reinrotzen und habe mich mit viel intrinsischer Motivation, und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, eigentlich in die Themen eingearbeitet, die ich alle während des Studiums hätte lernen müssen und eigentlich alle schon hätte kennen müssen, die ganzen Fachbegriffe. Und dann jetzt nach so langer Zeit eigentlich das theoretische Wissen nochmal irgendwie, ich kann ja nicht sagen auffrischen, sondern anzueignen aus wissenschaftlicher Sicht, was ich emotional aus der Praxis analysiert habe und dass ich dann über diesen Weg mich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen, zu denselben Ergebnissen komme, das ist wieder ein Erfolgserlebnis ohne Ende, was einen ja bestärkt. Scheiße, ja, wenn du einfach rangehst, logisch denkst und richtig analysierst, kommst du auch zu den richtigen Ergebnissen. Und ja, ist dann halt schön. Und ich bin auch glaubwürdiger in der Diskussion, wenn ich dann plötzlich pädagogische Begriffe nicht nur benutzen kann, sondern auch genau weiß, was sie beinhalten, wie Selbstwirksamkeit, Anhebung des Selbstkonzepts und bla 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 und Dingsbums und intrinsische Motivation und alle diese Dinge. Dann muss ich sagen, jo, wenn man das dann alles auch noch zusätzlich drauf hat, dann macht das noch mehr Spaß.
Und die allerletzte Frage, ich habe eine ganz, ganz große Plakatwand für dich in Berlin am Alexanderplatz, also da, wo der...
Das habe ich akustisch, das nicht...
Ich habe eine riesengroße Plakatwand am Alexanderplatz für dich, vor Imagination, und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir oder ein Zitat von jemandem dort für eine Woche zu lesen sein wird. Welches wäre es? Oder was wäre es?
Wen willst du damit erreichen? Weil ich habe so viele Zitate und so viele Sätze,
die ich gerne loswerden will. Die Leute, die da vorbeifahren in Berlin.
Wer wird das in erster Linie kriegen?
Berliner.
Die Gut, Berliner ist schon mal dann eine, aber möchtest du mehr an Start-ups ran, möchtest du motivieren, dass
das
die
Unternehmen... Das ist ja wie so eine Plakatwand, man weiß ja nie, wer davor steht. Das ist ja so am Alexanderplatz, da kommen ja, sind ja so alle möglichen Menschen.
Da wir die ganze Zeit über Unternehmertum geredet haben und über Skateboarding und über Persönlichkeitsbildung, glaube ich, nehme ich den Satz, den ich so als erstes so entwickelt und reingebracht habe und immer wiederhole: Mach dein Ding, lass dir nicht reinreden. Das sagen viele. Aber ich sage noch, und trag die Verantwortung, wenn es schief geht. Weil es gehört zu jeder Entscheidung im Unternehmertum, nicht nur die Entscheidung und dann das Umsetzen, sondern dann auch die Konsequenzen tragen. Die können sehr angenehm sein, die können auch manchmal scheiße sein. Und das gehört einfach dazu und das muss einem von vornherein bewusst sein. Also, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden und trag die Verantwortung, wenn es schief geht.
Das schreib mal drauf. Vielen herzlichen Dank für die Energie und für dein, dass du die Weisheit geteilt hast. Echt super. Ich habe mein Kopf raucht und ich habe auf jeden Fall krass viel mitgenommen heute. Vielen herzlichen Dank für alles. Und ich bin gespannt, was jetzt noch geht.
Danke, danke. Das ist natürlich ein schönes Kompliment, was ich mir heute Nacht noch einige Male vor meinem geistigen Auge vorbeigehen lasse, damit ich glücklich einschlafe.
Gute Nacht. Danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt hier genauso viel mitgenommen wie ich. Wenn ihr mehr über Titus wissen wollt, dann kauft euch einfach sein Buch Lernen muss nicht scheiße sein, überall da, wo man so Bücher kaufen kann. Vielen herzlichen Dank für den Support an die Telekom und natürlich auch an Heiligen. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung an Anni Hoffmann, der mir redaktionell geholfen, und an Jan Köppen für die tolle Musik, die hier im Hintergrund läuft. Und dann gibt es wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Und das ist ein Podcast, den ich neu entdeckt habe und total verliebt bin. Der nennt sich Verdammte Erleuchtung. Und das ist ein Mindfulness-Podcast, der aber ohne Räucherstäbchen auskommt. Das Ganze ist so, dass Bernie Meyer und Rüdiger Rudolph, das sind zwei kritische Menschen, die sich sonst eher für Fußball interessieren, sie überlegt haben, mal so ein bisschen mehr in sich hineinzuhören. Und sie begeben sich auf eine spirituelle Reise und entdecken verschiedene spirituelle Praktiken. Zum Beispiel gehen sie auf eine Krafttierreise. Das ist die erste Folge, die es online gibt. Und die macht wirklich großen, großen Spaß. Ist aber nicht ironisch, sondern ist wirklich, beschäftigt sich offen, aber kritisch mit dem Thema und ist dadurch eben erleuchtend. Hört da unbedingt mal rein, ist ein ganz, 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 ganz toller Podcast. Einer der liebsten Podcasts Ostdeutschland in diesem Jahr für mich. Verdammte Erleuchtung, überall da, wo man Podcast hören kann. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel, 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 viel Spaß beim Skaten. Ich hoffe, da gibt es jetzt ein paar da draußen, die jetzt auf dem Brett stehen, und natürlich auch auf allen anderen Fahrzeugen. Bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.